Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Und ich sag herzlich willkommen zu einer neuen, zur ersten Ausgabe von Echo in 2020. Mein Name ist Daniel Küthe und ich bin ja der Meinung, wir Menschen haben immer eine besondere Verbindung zu eben den Stimmen, mit denen wir einschlafen. In meiner Kindheit waren das für mich die Stimmen von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, später auch die von den drei Fragezeichen. Die Hörspiele wurden aber mittlerweile abgelöst bei mir und zwar von den Podcasts. Und auch da habe ich etwas gefunden, wo vor allem die Stimmen von drei jungen, schneidigen Männern im Vordergrund stehen. Einer von ihnen ist heute mein Gast, Lars Tönsfeuerborn. Er ist Gründer und Teil des Podcasts Schwanz und Ehrlich, Deutschlands erstem Podcast über schwulen Sex. Es geht aber nicht nur schlicht um Sex und Sexuelles, sondern auch um ganz andere queere Themen, um Gesellschaftliches, um Popkultur und natürlich auch um die Szene. Die öffentliche Präsenz von Lars hat im Laufe des letzten Jahres auch etwas zugenommen. Er war nämlich einer von 20 Kandidaten in Deutschlands erster schwuler Dating-Show auf TV Now, Prinz Charming. Und spätestens seitdem sollte er mit seiner offenen und ehrlichen Art einem etwas breiteren Publikum bekannt geworden sein. Wir freuen uns jedenfalls, ihn heute hier zu haben. Und mit uns meine ich mich und meinen Kollegen Lennart Beißner, der uns heute redaktionell und unterhalten zur Seite stehen wird. Und natürlich auch euch alle da draußen am Radio. Ich hoffe, ihr bleibt die nächsten 2 Stunden dabei und lauscht uns. Ich denke, ich habe jetzt auch erstmal schon genug gequatscht. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass ich mal meinen Gast vorstelle. Herzlich willkommen, lieber Lars.
Ja, schön hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass du hier bist und wir sind wirklich froh, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Fühlst du dich wohl bei uns im Studio?
Ja, sehr. Ich bin ja schon bestens hier ausgestattet mit Getränken und ja, es war ein herzlicher Empfang und ja, ich fühle mich sehr wohl und bin jetzt bereit, 2 Stunden mit euch zu reden.
Ja, wir schauen mal, was wir in den nächsten 2 Stunden zu bereden haben. Wir haben auf jeden Fall einiges vorbereitet. Ich denke, du bist auch schon voll in deinem Element gerade, denn so als Podcaster, da ist man ja, sag ich mal, im Studio irgendwie wie im zweiten Zuhause. Wir werden natürlich auch gleich noch ein bisschen über eure Produktionsbedingungen da quatschen. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil man weiß ja aus diesen ganzen Geschichten schon so viel über dich. Du hast schon so viel preisgegeben. Man will ja einmal auch ein bisschen was Neues rausfinden. Ich glaube, das wird heute so ein bisschen die kleine Herausforderung. Aber die nehme ich, ja, die nehme ich sehr, sehr gerne an. Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet und der Lennart auch. Und wir schauen mal, was wir dir noch entlocken können. Ich würde aber trotzdem gerne erstmal bei eurem Podcast bleiben. Du redest da ja so im Wochentakt mit deinen beiden Kollegen, mit Micha und Mirko, eben über die verschiedensten Themen, die irgendwie alle in der schwulen Lebenswelt so ja zu verorten sind, muss ich sagen. Kannst du uns vielleicht erstmal kurz aufklären darüber, woher kommt der Name Schwanz und Ehrlich? Wer hatte die Idee oder was gab es da für ein Brainstorming? Wurden da mehrere Varianten ausprobiert? Erzähl doch einfach mal ganz kurz die Geschichte hinter eurem Titel.
Also der Name war auf jeden Fall das Schwierigste am Podcast. Wir haben ja weit über eine Woche gebraucht, bis wir einen Namen gefunden haben. Weil jeden Tag geschrieben, könnte man das nehmen, könnte man dies nehmen und es waren so viele skurrile Sachen dabei. Und der Name ist durch meine ehemalige Arbeitskollegin entstanden. Ich habe halt mit ihr drüber gesprochen, wir brauchen irgendwie einen Namen für den Podcast und was würde sie sich vorstellen können. Und dann hat sie es einfach rausgehauen irgendwie und meinte, ja, was ist denn eigentlich einfach Schwanz und Ehrlich? Ja, und das ist es dann geworden und wir sind super glücklich mit der Auswahl des Namens.
Ja, Schwanz und Ehrlich, das ist ja auch total auf den Punkt und erzählt ja auch eigentlich, was ihr macht. Also ich meine, ihr redet ja nicht jedes Mal über Schwänze, aber ihr seid auf jeden Fall immer ehrlich und ich glaube, da kann sich auf jeden Fall auch jeder was drunter vorstellen. Was aber natürlich auch interessant ist, jetzt gerade auch für die zuhören und dich oder euer Projekt noch nicht so kennen, wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Also wie habt ihr da zusammengesessen und überlegt, ach komm, wir machen jetzt mal einen Podcast über schwulen Sex?
Also ich saß an einem Sonntagnachmittag in der Bahn und habe halt meine Podcasts so gehört. Ich habe halt zu der Zeit halt auch Sex-Podcasts gehört. Mhm. Und was ich halt einfach vermisst habe, war ein schwuler Sex-Podcast. Ja. Und dann war bei mir so die Idee, okay, habe ich jetzt Lust, sowas zu machen? Kann ich mir das vorstellen? Und ich hatte dann erst über ein Talk-Format auch nachgedacht, wo ich halt immer wechselnde Gäste habe. Aber das ist bei dem Thema nicht so einfach. Nicht jeder möchte so offen über Sex sprechen. Mhm. Und ja, Micha, den kannte ich schon und wir waren auch im selben Fitnessstudio. Und da habe ich ihm das unter der Dusche erzählt. war ganz witzig und er war auch direkt dabei. Und ja, Mirko ist über einen Bekannten von uns dazugekommen. Der hatte mir erzählt, ja hier, ich habe da einen Kumpel, der hätte voll Lust, sowas zu machen. Und ja, ich glaube, Mirko hatte am Anfang nicht unbedingt die Absicht, einen Sex-Podcast zu machen. Aber da hat er sich jetzt ganz gut eingefunden und ich liebe meine beiden Jungs und ich finde einfach toll, was wir halt in den letzten Monaten oder fast jetzt anderthalb Jahren ja auch erreicht haben.
Ja, seit 2018 seid ihr ja wirklich auch schon am Start, ne? Das ist auf jeden Fall auch schon eine Nummer und wirklich, wie gesagt, fast im wöchentlichen Takt. Wir wollen unseren Hörern auch mal einen kleinen Geschmack geben von dem, was ihr da so macht. Ich habe mal wirklich tief gekramt in der Podcast-Kiste und ich habe tatsächlich mal was aus eurer allerersten Episode rausgesucht. Ach, ich hoffe, es wird dir und auch euch allen da draußen gefallen. Einmal Ohren auf.
Schwanz!
Und ehrlich!
Sind wir.
Ich habe Schwanz gehört.
Ja, du hast Schwanz gehört und heute unsere erste Folge geht natürlich um
Schwänze.
Wie sollte es anders sein?
Wir wollen uns heute damit befassen, gibt es den perfekten Schwanz?
Und ich sage ja. Ich sage, den gibt es und den finden wir heute.
Bestimmt.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Nein?
Nee, ich weiß es nicht.
Du hast aber doch die meiste Erfahrung. Du müsstest doch eigentlich wissen, ob es den schon gibt.
Für mich persönlich ja.
Okay, aber wir finden heute den perfekten Schwanz.
Der perfekte Schwanz, das war direkt das Thema in der ersten Folge mit dem richtig geilen Titel Schwanz drauf. Also da habt ihr mich auch direkt gehabt. Ich glaube, ich war auch, na nicht ganz von Anfang an, aber relativ zeitig mit dabei. Und mit so einem Podcast-Titel hatte man mich auch direkt. Es war super schön, dir gerade zuzuschauen, wie du so ein leichtes Grinsen über die Lippen hast kommen lassen. Wie denkst du darüber, wenn du dir so die Anfänge anhörst? Also wir haben es gerade ein bisschen erkennen können, auch akustisch waren das alles noch ein bisschen andere Bedingungen und ihr wart auch vielleicht thematisch noch nicht so ganz eingestellt. So, erzähl mal, wie ist das, wenn man da heute so drauf zurückblickt?
Ja, also wenn wir nochmal irgendwie auf die ersten Folgen schauen, müssen wir auch jedes Mal wieder auch lachen und sagen auch so, es ist so witzig, wie schnell sich das entwickelt hat einfach und sich natürlich auch unsere Tonqualität verbessert hat und wir uns einfach auch völlig verändert haben, also während des Podcasts. Man entwickelt sich ja weiter dadurch auch und wird halt auch verschiedenen Themen noch offener und man wird wesentlich toleranter, wenn man halt ja auch eine gewisse Reichweite und Verantwortung dann hat. Ja, wir schmunzeln immer wieder und gerade die erste Folge, da haben wir ja, also wir hatten zu dem Zeitpunkt 2 oder 3 Episoden aufgenommen und haben wirklich lange hin und her überlegt, ob wir das bringen können, diese Folge als erstes rauszuhauen, weil wir genau wussten, dass die so polarisierend sein wird. Aber es war die richtige Entscheidung und ich glaube, es hat gewirkt.
Ja, es gibt auf der einen Seite halt eben diese Folgen, ne, über Schwänze und einmal habt ihr über Analspülungen geredet. Es gab auch Folgen über Kinks, über Fetische, all diese Dinge. Aber du hast es gerade auch schon ganz kurz angedeutet. Ihr redet auch über vieles, was mit viel Verantwortung auch kommt. Also ihr habt über HIV schon gesprochen, ihr habt über Outings geredet, über Diskriminierung. All das sind auch sehr, sehr ernste Themen, die immer wieder bei euch vorkommen. Also jede Folge hat ja so ihr eigenes Thema. War das von Anfang an so beabsichtigt? Wolltet ihr wirklich da auch breit aufgestellt sein und wolltet ihr da auch wirklich so dieses Anliegen auch erfüllen?
Also diese Verantwortung, ich glaube, mit dem Ziel sind wir gar nicht so reingegangen. Mhm. Es war für mich mehr das Thema, ich möchte über Sex sprechen und ich möchte einfach, dass die Leute offener über Sex sprechen, weil das immer noch teilweise so ein Tabuthema ist oder wo die Leute einfach sich nicht trauen, drüber zu sprechen. Und ich finde es einfach Quatsch, weil wir haben alle Sex, wir haben alle Spaß dran und warum nicht drüber sprechen? Und ich glaube, dass das dann ja mit der Zeit einfach durch die wachsenden Hörerzahlen dann auch mit der Verantwortung kam, war einfach dann bei uns der Grund, wo wir auch gesagt haben, nee, wir möchten jetzt auch die ernsten Themen ansprechen und die halt aber trotzdem auch mit einer Spitze Humor rüberbringen, nicht immer alles so trocken und ernst. Ja. Weil am Ende kann man auch locker über HIV, über die PrEP, übers Outing sprechen. Natürlich gibt's da viele Schicksale und da steckt sehr viel dahinter. Aber am Ende muss man das nicht immer depressiv besprechen, sondern dann kann man das auch locker besprechen. Und auf diese Folgen, gerade zu diesen ernsten Themen wie HIV oder das Outing, bin ich besonders stolz. Also da haben wir wirklich tolle Folgen produziert und haben uns ja auch viel Gedanken dazu gemacht. Da wird natürlich von Mirko auch immer sehr viel recherchiert und da tun wir halt auch viel für, wenn wir halt solche Themen angehen.
Ja, es ist ja auch wirklich toll, dass ihr da auch vielen Leuten, sag ich mal, die sich auch gerade außerhalb von solchen Großstadtbubbles, wo man auch einfach eine Szene hat, ne? Ich meine, du wohnst in Düsseldorf, ich wohne in Köln, wo man halt ja, sag ich mal, schon ein ganz anderes Umfeld hat. Ihr sprecht ja auch Leute auf dem Land an, ihr sprecht ja auch Leute an in Österreich, in der Schweiz, dass ihr da wirklich auch dann diese ernsten Themen besprecht und da vielleicht auch Orientierung bietet für solche Leute. Ist das auch das, was für dich auch wichtig ist?
Absolut. Also das ist umso wichtiger geworden, vor allen Dingen im letzten Jahr auch, dass man einfach gemerkt hat, okay, wir erreichen eben die Leute dort, wo sie vielleicht nicht den Anschluss haben, wo sie eben nicht das erfahren oder ich sag mal das lernen, was sie wissen müssten zu dem Themen, zu den Themen. Und da muss man schon sagen, dass das jetzt mittlerweile natürlich auch ein Fokus ist, gerade Leuten eine Stütze auch zu sein. Mhm. Genau. Also das ist für uns auf jeden Fall so ein Punkt.
Ja, also auf jeden Fall auch gewissermaßen ein Auftrag. Du hast es gerade schon angesprochen, so die Recherche, die wird immer überwiegend von Mirko auch übernommen. Wenn ich das richtig habe, ist Mirko auch so in technischer Hinsicht, also auch was die technische Abwicklung angeht, so der mit dem Background, ne? Ich glaube, er macht sowas auch beruflich,
also,
ne?
Genau, ja. Mirko ist ja Videoproduzent und der hat bei uns die ganze Technik, aber der hat halt auch so viele Ideen, der ist so kreativ. Das habe ich nicht so drauf. Ich bin halt der sich hinsetzt und dann einfach den Mist so raushaut.
Ja.
Ja, aber nein, grundsätzlich ist es schon so, dass man halt mit der Zeit jetzt auch selber anfängt, wenn man weiß, okay, ein gewisses Thema kommt, fängt man an zu recherchieren und geht nicht mehr so unvorbereitet rein wie jetzt bei den ersten 20 Folgen. Aber da großes Lob immer wieder nur an Mirko, vielleicht hört er zu.
Ja. Das wäre natürlich
dass
schön.
Dass er wirklich einfach eine super Arbeit leistet, was das angeht.
Ja, definitiv. Weil ich meine, deine Rolle ist ja quasi so am Anfang noch so ein bisschen die des Draufgängers gewesen, kann man glaube ich so sagen. Du wirst ja auch im Opener vorgestellt als der Typ, der mittlerweile weniger als 1001 Typen im Bett hatte. Du hast aber auch schon drauf angespielt gerade. Es entwickelt sich alles. Ne? Du bist ja mittlerweile in der Hinsicht ja auch in festen Händen. Deswegen also da ja auch immer wieder neue Facetten, die auch irgendwie immer wieder angesprochen werden bei euch in dem Podcast. Ihr macht ja aber nebenher auch noch unheimlich viel mehr. Es ist ja nicht nur der Podcast, es ist ja auch das Kreuzverhör zum Beispiel bei YouTube. Auch das nochmal ein eigenes Format, kann man ja eigentlich sagen. Ich glaube, jedes Mal mit einem Gast auch, ne? Also mindestens ein Gast.
Genau, richtig? Wir haben in der Regel mindestens einen Gast beim Kreuzverhör. Da kommt jetzt demnächst auf jeden Fall auch nochmal eine Folge, wo wir dann zwei Gäste haben. Aber also ein Gast in der Regel schon, weil es ist einfach auch übersichtlicher. Und sonst wird es zu viel durcheinander. Und Kreuzverhör auch wieder auch eine Idee, die von uns dreien letztendlich zusammen entstanden ist. Aber die Mirko erst so ausgearbeitet hat auch, damit es halt auch von der Produktion, das Optische halt auch, ne, dass das alles so gut wirkt. Ja. Und das macht immer wieder Spaß. Also da hatten wir jetzt auch so eine Michaela Schäfer mal da, was ja, dann mega. Einfach super lustig ist.
Mhm. Also ihr habt da ja auch jetzt wirklich so ein richtiges Studio auch, ne, wo ihr auch den Podcast produziert, wo ihr eben diese Folgen produziert. Das ist alles an einem Ort, wenn ich das richtig habe. Ne?
Genau, das machen wir ja in Köln und da haben wir unser kleines Studio. Wir haben es ja immer liebevoll den Darkroom genannt. Jetzt ist das natürlich auch mittlerweile nicht mehr so, wie es am Anfang war, sondern jetzt hat man sich da so ein bisschen vergrößert und hat einfach ein bisschen mehr Raum zur Aufnahme.
Ja, am Anfang war es wirklich so, wie man sich das bei vielen Podcasts ja auch vorstellt. Ihr wart einfach bei irgendwem am Küchentisch, am Esstisch und dein Hund war noch irgendwie unterm Tisch dann so und da habt ihr es aufgenommen, richtig?
Das war sogar wirklich schon im Studio auch. Also es war so, aber da war, also ich sag mal, das war bei Mirko auf der Arbeit noch und oder da sind wir halt auch, aber da war die Technik noch nicht so ausgebaut, sondern die waren natürlich mehr auf Video spezialisiert und jetzt nicht so auf die Audiogeschichten. Und da haben wir das dann halt gesteigert. Aber klar, mein Hund ist auch jetzt manchmal noch dabei, aber es ist alles nicht mehr so präsent mit den Nebengeräuschen. Das macht schon viel aus. Wir haben natürlich eine mega gute Unterstützung. Es gibt eine Seite, wo wir Unterstützung durch die Hörer bekommen, wo die uns monatlich auch unterstützen und dadurch ist es uns einfach möglich, die Qualität auch weiter immer zu steigern und da sind wir auch mega dankbar.
Ja, du hast gerade auch schon gesagt, ihr habt immer wieder Gäste. Natürlich ist es natürlich auch umso schöner, wenn man die dann auch in etwas professionellerem Zusammenhang da begrüßen kann. Michaela Schäfer, sagtest du gerade schon, die habe ich hier tatsächlich auch auf dem Zettel. Kai vom Sputnik Pride Podcast war jetzt gerade vor kurzem noch bei euch und viele andere Leute, die man einfach vielleicht auch aus der Szene kennt oder eben auch aus der Öffentlichkeit kennt. Hattest du da irgendwie in so Folgen auf der einen Seite oder vielleicht auch im Kreuzverhör, hattest du da mal irgendeinen Gast, wo du sagst, wow, das war eine coole Erfahrung, das war echt super, diese Person kennenzulernen. Klar, ich meine, ihr liebt wahrscheinlich alle eure Gäste, aber ist da für dich irgendwie eine Geschichte noch gerade so präsent? Irgendwas, wo du sagst, boah, cool, dass wir mit dem das gemacht haben?
Also, was ich jetzt zum Beispiel super schön war, wir hatten jetzt einen Gast da, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ist die Folge schon raus? Ich Nee, die kommt sogar noch. Also das ist auf jeden Fall Überraschung, Überraschung, da kommt noch was. Das war auf jeden Fall ganz toll, weil da geht es so ein bisschen auch um das Thema dann Trans, ne? Und das ist auf jeden Fall super interessant. Aber beim Kreuzverhör zum Beispiel Michaela Schäfer. Also das war, ich hatte eine ganz andere Erwartung erstmal noch und konnte auch noch gar nicht einschätzen, wie sie dann ist, wenn man sie auch trifft. Und das ist eine so liebe und vor allen Dingen auch intelligente Person. Das hat mega viel Spaß gemacht und wir hatten einen so coolen Tag mit ihr.
Mega, ja. Also ich meine, ihr seid jetzt sowieso mittlerweile, oder du vor allem auch so, dass ihr euch ja auch immer mehr in solchen Promi-Kreisen auch bewegt, ne? Auch durch das Format Prinz Charming. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde vorher noch ein bisschen gerne bei Schwanz und Ehrlich bleiben, weil das ja so auch das ist, womit du ja letztendlich auch bekannt geworden bist. Deswegen, also da würde ich gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ihr habt ja auch wirklich manchmal Sachen, die auch so einen Effekt haben auf die Szene, die auch irgendwie auch was Gutes auch tun für queere Menschen und vielleicht auch so einen gesamtgesellschaftlichen Einfluss haben. Ich sag einfach mal nur Hashtag Duden ist schwul.
Ich wusste es.
Du hast es erwartet, ne? Das ist aber jetzt auch noch relativ aktuell und ist ja auch wirklich ein interessantes Thema. Also ich weiß nicht, bevor wir jetzt hier das komplett paraphrasieren, würde ich sagen, hören wir einfach mal ganz kurz rein. Ich habe nämlich da den Ausschnitt aus der Folge, wo dieses Thema das erste Mal aufkam. Und danach sprechen wir nochmal drüber, was das alles nach sich gezogen hat. So, Ohren auf.
Und viel erschreckender finde ich aber, dass das Wort schwul im Duden auch als Beleidigung drin steht.
Was?
Ja. Wenn du im Duden nachschlägst, was schwul bedeutet, dann ist es ein böses Schimpfwort quasi.
Okay, Duden, du bist dran.
Ja.
Moment, ich google das direkt. Tatsächlich steht im Duden, und da kann, das fasse ich wirklich nicht.
Ja, das ist wahr.
Duden steht als dritte Bedeutung in Verdruss, Ärger, Ablehnung, hervorrufender Weise, schlecht, unattraktiv, uninteressant. Zum Beispiel, die Klassenfahrt war voll schwul.
Ja.
Alter, wie kann man denn sowas in den Duden schreiben?
Okay, also ich finde,
mal hinschreiben.
Wir sollten jetzt auf jeden Fall mal unsere ganze Familie aufrufen dazu, dass wir doch alle mal dem Duden klar machen, das hat definitiv nicht in dieser Art und Weise da reingehört.
Gibt es da keinen geilen Hashtag, der uns mal schnell einfällt, den man machen kann?
Duden ist schwul.
Duden ist schwul.
Duden ist schwul, oder?
Um das ganz kurz einzuordnen, das war im Jahresabschlussknall, also quasi die letzte Folge in 2019. Und ja, ihr habt dem Duden geschrieben, oder?
Nicht wir haben dem Duden geschrieben, sondern ja, ich glaube, der Duden wurde letztendlich ja durch die Hashtags, durch Social Media erstmal aufmerksam und dann durch die Bild-Zeitung, weil die Bild-Zeitung ist auf uns zugekommen und hat uns angeschrieben und gesagt, hey, habt ihr Lust, das mal so ein bisschen weiter zu verfolgen? Und dann wurde der Duden damit konfrontiert und dann nahm das Ganze seinen Lauf, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten. Mhm. Und ja, da wurde so eine kleine Lawine losgetreten.
Ja, der Duden hat halt auch reagiert, es wurde auch geändert. Also ihr habt ja wirklich so eine kleine Kampagne gestartet, auch in Social Media, und da haben sich immer mehr Leute angeschlossen, die eben dagegen waren, dass das so rübergebracht wird. Letztendlich wurde da halt eine Anmerkung eben dran gehängt, ne, an diesen Eintrag.
Es gab diese Anmerkung vorher schon, aber nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten, und das wird jetzt geändert.
Ja, die Verwendung des Adjektivs schwul in diesem Zusammenhang gilt als diskriminierend und sollte vermieden werden. Das ist jetzt ungefähr der Wortlaut, der jetzt aktuell im Duden drinsteht. Aber ich weiß auch, dass ihr trotzdem so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht habt. Es ist deswegen klar, es ist natürlich ein Etappensieg irgendwie, es ist cool, dass man da was erreicht hat, aber es gibt noch auch vieles, was irgendwie, was ja trotzdem noch drin steht. Ne?
Ich finde einfach wichtig, dass wir auch einfach diese kleinen Ziele feiern müssen, weil viele kleine Ziele führen dann wieder zu was Großem, und das haben wir halt auch dementsprechend beabsichtigt damit, dass wir natürlich jetzt nicht irgendwie vom Duden verlangen können, dass was rausgestrichen wird oder sonstiges. Ist völlig klar, es ist der Spiegel der deutschen Sprache und da soll auch alles wieder gespiegelt werden, wie es auch verwendet wird. Nur muss man dann am Ende halt, wie bei anderen Wörtern es auch nicht gemacht wird, keine Beispiele geben. Ja, also wie zum Beispiel die Klassenfahrt ist schwul und so.
Ja.
Also das war einfach unser Wunsch. Das steht zwar noch drin, aber wir sind ja auf jeden Fall schon mal heilfroh, dass wir jetzt zumindest diesen Vermerk haben, dass es halt diskriminierend ist und dass man es nicht verwenden sollte. Ist ein kleiner Sieg. Die Szene war ja sowieso sehr gespalten wieder auch, was das angeht. Ne? Also da waren ja die einen, die wieder geschrien haben, es gibt Wichtigeres. Am Ende muss man sagen, natürlich gibt es halt auch wieder, es gibt natürlich wichtigere Themen, aber wenn wir die Möglichkeit haben, uns um so ein Thema zu kümmern, und wenn es nur was Kleines ist, dann lass uns darum kümmern und wieder einen kleinen Sieg feiern.
Ja, absolut. Und das ist jetzt auch wieder, da sind wir wieder da bei dem, was wir gerade schon besprochen haben. Es ist ja auch so, dass man außerhalb von diesen Szenespots, so wie jetzt hier in der Großstadt, natürlich dann auch die anderen Leute erreicht. Und ich glaube, da gerade da ist es für viele auch nochmal wichtiger, dass man da nochmal ein Zeichen setzt und da auch klar macht irgendwie, man ist da. Ich meine, so wie ihr, so wie du, ihr seid jetzt ja auch schon im Prinzip so ein bisschen, ne, ihr seid soll ich das nennen? Aushängeschilder der Szene, kann man das so sagen? Oder?
Ich sage immer Dr. Ist, Sommer der Szene.
Ja, sagen wir es so. Ja. Das ist doch toll. Ja. Ja. Dr. Sommer, schade, gibt es auch nicht mehr heute in der Form, in der man es kannte, irgendwie. Ne?
Ja, und wir haben uns dazu entpuppt irgendwie, weil wir kriegen natürlich viele Nachrichten und viele Anliegen ja. von Leuten und ja. versuchen uns das ja auch anzunehmen.
Mhm. Und um bei Dr. Sommer zu bleiben, ihr seid ja auch sehr offen, was Nacktheit und sowas angeht. Ne? Also ich meine, bei dir ist es ja bei Micha vor allem auch schon eher auffällig, gerade so in Social Media. Bei dir aber auch. Also ich meine, da gab es ja auch mal so ein Nacktshooting, glaube ich, in Verbindung mit einem Interview, ne? Nina Queer, habe ich das richtig auf dem Schirm?
Oh ja.
Da, ja, du grinst, weil du, glaube ich, schon wieder jetzt auf jetzt denkst, dass irgendeine Aussage kommt, die da getroffen wurde.
Ich bin entspannt.
Ist komplett entspannt, ja. Ne? Da, also ich glaube, ja, ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt, dass ich das jetzt so, ah, jetzt muss ich es auflösen, ne? Das ist mir einfach in der Recherche untergekommen. Nina Queer hat ja anschließend gesagt, Lars Töns Feuerborn. Habe ich eigentlich richtig gesagt?
Ja, Töns
Feuerborn, ja. Genau.
Ich weiß genau, was jetzt
der
kommt.
Mann, ja, und sein Penis ist so groß wie eine Pfeffermühle. Und zwar nicht die, die man zu Hause bei sich im Küchenschrank stehen hat, sondern die, die beim italienischen Restaurant auf dem Tisch steht.
Ja, also, dass er nicht so groß sein kann, ist ja wohl ganz klar.
Ach ja?
Ja, die Dinger sind ja wirklich, also, puh, da hätte ich ja kein Blut mehr im Körper, würde ich sagen. Ne? Aber, ja, das lasse ich auch einfach so stehen. Ne? Also, es war ein witziges Shooting. Ich mag Nina auch. Sie ist eine super lustige Person. Mhm. Und zu der Zeit war ich ja, wie gesagt, auch Single. Deswegen habe ich dann auch keinen Stress damit, mich auszuziehen. In die Sauna gehe ich auch nackt. Mhm. Und dann ist es mir auch völlig wurscht.
Absolut. Also das, worauf ich jetzt eigentlich nur hinaus wollte, war, dass du auch jemand bist, der mit solchen Dingen auch total offen umgeht. Und das auch so nach außen ausstrahlt. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Und es zeigt ja auch irgendwie, dass man sich auch komplett so akzeptiert, wie man ist. Und da bin ich schon bei der Überleitung für unseren ersten Song, denn du hast uns ja heute drei Musikwünsche mitgebracht. Und der Titel des ersten Tracks, den wir heute spielen, ist This Is Me. Das ist der Titel aus The Greatest Showman. Ja, möchtest du dazu noch irgendwas sagen, bevor ich den jetzt hier reinhau? Oder,
ne? Ich würde einfach mal sagen, den Song genießen. Ich finde den Song einfach super, weil ja, irgendwie passt der extrem gut auch zu mir, weil ich einfach ein Typ bin, der frei raus ist. Und ja, man soll ja zu sich stehen, ne? Und das auch rausbrüllen.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, das jetzt auf die Ohren und wir hören uns gleich wieder.
Köln Campus.
This is me. Das bin ich, Daniel Küthe, hier bei Echo. Und mein Gast, Lars Töns Feuerborn, Podcaster und angehendes TV-Sternchen. Ich sag's jetzt einfach mal so. Lars, wollen wir mal ein bisschen mehr über die Person hinter dieser öffentlichen Figur sprechen? Wäre das okay für dich?
Ja, klar.
Ja. Vielleicht erzählst du uns erstmal so ein bisschen, was du die letzten 29 Jahre so gemacht hast. Fangen wir mal an so ein bisschen mit dem, ja, wie du aufgewachsen bist. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Wo kommst du eigentlich her?
Also ganz ursprünglich komme ich aus Warendorf, einem kleinen Städtchen bei Münster. Mhm. Da bin ich aufgewachsen und ja, bin dort auf dem, also das nennt sich nordrhein-westfälisches Landgestüt. Das ist eine, das müssen immer alle lachen, gerade in der Community, wenn ich davon anfange.
Ich kann es mir vorstellen.
Genau, das ist eine staatliche Einrichtung, die im Endeffekt zum Erhalt der regionalen Pferderasse da ist und auch steuerlich unterstützt wird. Ne? Also es wird staatlich subventioniert.
Okay.
Und da war mein Vater damals in leitender Position und da habe ich meine ersten 9 Jahre verbracht auf dem Gestüt und bin da groß geworden, also auch noch recht behütet.
Okay. Also dein Vater, ihm gehörte nicht das Gestüt, er war da in leitender Position angestellt, als Pferdewirt oder wie muss man sich das vorstellen?
Sein
oder?
Titel war erster Hauptsattelmeister.
Oh, wow.
Genau, und er war im Endeffekt so, ja, man kann sagen, zweiter Chef, würde ich es jetzt einfach mal grob sagen. Mhm. Aber das Gestüt selber gehört dem Land Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Genau.
Okay.
Das untersteht dem Umweltministerium.
Das klingt aber erstmal so, als wärst du sehr idyllisch aufgewachsen. So, also ich meine, Warendorf, ne, so Münsterland, ich kenne das tatsächlich so ein bisschen. Ich komme aus dem Osnabrücker Land. Das schließt sich ja direkt an.
Ich habe in Osnabrück gearbeitet.
Ach was, wo hast du denn gearbeitet in Osnabrück?
Am Nikolaiort.
Ah ja.
Ja,
genau. Ja, cool.
Ja, da habe ich mal gearbeitet und habe Möbel verkauft.
Möbel verkauft an Nikolaus. Gibt's den Laden noch, wo du das gemacht hast? Oder?
Der wurde jetzt gerade zugemacht.
Ach was.
Ja, ich bin halt nicht mehr da. Ne?
Mm,
also
ja.
Von daher
Umsätze eingebrochen,
alles vorbei.
Die haben dich dann doch irgendwie dann stark eingebüßt. Ja. Ich bin auch nicht mehr oft da tatsächlich. Also ich komme auch nicht direkt aus der Stadt, ich komme wirklich halt auch vom Land. Ne? So genauso wie du irgendwie. Gut,
Mirko kommt auch daher.
Tatsächlich?
Ja.
Wo denn da aus der Ecke?
Boah, warte mal, Mirko ist, glaube ich, so Richtung irgendwie was zwischen Osnabrück und Ibbenbüren, der schlägt mich jetzt. Ich glaube aber so die Ecke. Also
ach, genau.
Also irgendwo dazwischen zumindest. Das Mettinger näher oder so.
Ja, das ist, sagt mir auf jeden Fall alles was. Ja, genau. Nee, also das ist interessant. Da müssen wir dann nachher nochmal drüber quatschen.
Mirko, wenn's aber
wenn er überhaupt gerade zuhört, wie auch immer. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal ganz kurz darüber reden, wie ging es dann weiter? Das waren die ersten 9 Jahre, da habt ihr dann gelebt und dann wurde dein Vater versetzt oder hat sich einen neuen Job gesucht?
Nee,
oder
mein Vater ist da geblieben. Da haben sich meine Eltern getrennt und genau, da war so die erste Trennung meiner Eltern und haben dann auch nochmal zusammengefunden und ja, dann kam aber schon, also es gab ein Jahr Trennung, dann waren wir wieder ein Jahr zusammen und dann gab es wieder ein Jahr Trennung und dann kam auch die Scheidung und dann bin ich erst zu meiner Mutter gezogen und habe dort gelebt. Wir haben dann am Rand von Warndorf gelebt, in so einem kleinen Kaff nochmal. Und dann ist meine Mutter 2003 gestorben. Sie war halt schwer krank, also psychisch. Mache ich auch kein Geheimnis von, habe ich auch frei und offen drüber gesprochen. Die hat sich halt 2003 dann das Leben genommen.
Ja.
Ihre Entscheidung und das ist auch für mich in dem Sinne okay. Also klar, als Kind ist es nicht okay. Mhm. Aber jetzt, wenn man erwachsen ist, weiß man einfach, ja, letztendlich, warum Dinge geschehen und warum vielleicht ein Mensch auch sich so entscheidet. Und deswegen ist mir das Thema mit Depression zum Beispiel auch ein sehr wichtiges, wo ich auch gerne in Zukunft noch mal ein paar Sachen gerne auch machen würde.
Ja, verstehe.
Aber ja, da als meine Mutter gestorben ist, bin ich dann zu meinem Vater gekommen und dann sind wir nach Bayern gezogen, zu seiner neuen Lebensgefährtin. Er hat dann aufgehört am Gestüt und hat sich selbstständig gemacht mit Ausbildung von Dressurpferden. Dann habe ich 2 Jahre in Bayern gelebt, habe mich nicht so gut mit der neuen Frau verstanden, weil sie war echt scheiße, so kann man sagen.
Ja.
Und genau.
Gibt es aber heute nicht mehr in der Konstellation.
Nee, Gott sei Dank nicht. Selbst mein Vater hat dann irgendwann gemerkt, wie beschissen diese Frau ist. Entschuldigung.
Kein Problem.
Genau. Und dann ist auch er von dann gezogen. Aber ich bin damals wirklich so über Nacht getürmt sozusagen. Ich habe meine Sachen gepackt und habe gesagt, adios, ich bin weg. Hatte die Unterstützung meiner Tanten mütterlicherseits und auch einer guten Freundin meiner Mutter. Und bin dann nach Münster geflohen und bin da zu meiner Schwester und zu meinen Tanten sozusagen. Ja, und von da an bin ich dann die letzten 2 Jahre meiner Schullaufbahn aufs Internat gegangen nach Lingen, was ja auch in der Nähe von Osnabrück sozusagen ist, also im Emsland. Und habe da 2 Jahre auf dem Klosterinternat verbracht und wurde dann von den Nonnen sozusagen erzogen.
Aber nur mal ganz kurz, das könnte jetzt nochmal interessant werden. Das war aber wirklich in Lingen, das dieses Klosterinternat, oder?
Neben Lingen. Also neben Lingen. Ist so in Thüne.
Thüne, ja. Das
jetzt sag mir nicht, du kennst Thüne. Kein Mensch kennt Thüne.
Ich kenne Thüne tatsächlich. Du wirst lachen, der Lebensgefährte meiner Mutter kommt daher.
Ja. Ach, witzig.
Und ich war auch wirklich mit vielen Leuten aus der Ecke auf der Schule, weil ich selber war auch auf einer Klosterschule. Deswegen lustig, dass du das gerade erzählst. Und zwar in Handrup auf dem Gymnasium Leoninum, falls dir das jetzt was sagt. Das
nee, ist mir auch, sagt nur der Ort was.
Okay, aber ja, also auch nicht weit von da weg, von der Ecke. Ja.
Nee,
aber
ich war lustig, auf dem Antonius-Internat in Thüne, genau.
Hatte ich diese Zeit auch sehr geprägt. Also immer so jetzt, ob auf der einen Seite entweder so, es war ein Jungeninternat vermutlich.
Genau.
Ja? Jungeninternat, ne? Auch interessant.
Reines Jungeninternat und jetzt kommen natürlich die wilden Fantasien auf und die gab's leider nicht, Leute. Keine wilden Formuleien auf den Zimmern oder so. Nein, das hat nicht stattgefunden. Aber die Erziehung der Nonnen hat bei mir auch nichts gebracht, wie man merkt. Ich bin dennoch der geworden, der ich bin.
Ich verstehe.
Und kein frommer Mensch.
Ja.
Nee, aber es war eine tolle Erfahrung. Es hat mir persönlich sehr viel gebracht, weil ich bin mit sehr schlechten Noten dorthin gekommen, aufgrund der ganzen vergangenen Geschichten.
Ja.
Und bin dann wirklich als Klassenbester darunter. Und hab da halt, also ich habe ganz normal meinen Realschulabschluss da gemacht. Genau.
Aber es war vielleicht auch was dich persönlich dann auch wieder ein bisschen mehr gefestigt hat, so nach den ganzen schlechten Erfahrungen, die du dann vorher hattest. Ne? Also klingt zumindest so, ne?
Es ist ja gefestigt. Gefestigt habe ich mich wirklich erst in den letzten Jahren. Ich habe lange gebraucht, weil ich dadurch, dass ich dann ja auch kein festes Zuhause mehr hatte, weil ich konnte nicht mehr zurück, weil aufgrund der Dame, die damals noch präsent war bei meinem Vater, war es halt nicht gern gesehen, dass ich die da besuche auf dem Hof. Und ich habe halt meine Wochenenden dann halt immer abwechselnd bei Tanten verbracht oder halt bei der Freundin meiner Mutter. Und ne, also das wechselte halt immer alles so ein bisschen durch. Deswegen war man so ein bisschen rastlos und das Ganze hat sich halt dann auch so ein bisschen auf meinen weiteren Werdegang so widergespiegelt. Ne? Ich hatte wirklich Probleme damit, irgendwie mal einen Job vernünftig durchzuziehen. Dann mich selbst auf was zu fokussieren. Und ja, das hat natürlich auch zu viel Ärger innerhalb der Familie geführt. Also mein Vater war mit Sicherheit nicht immer begeistert. Mhm. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, ja, im Nachhinein. Ja. Ich denke mir natürlich auch mal so, ja, das hätte nicht sein müssen. Oder ne, also so gewisse Sachen, mhm, wenn man irgendwie mal eine Ausbildung angefangen hat oder abgebrochen hat, dann auch wieder. Und klar, aber am Ende war mein Weg nicht unbedingt der ganz normale und ich musste mir das selbst erkämpfen und bin daher umso stolzer, dass ich halt jetzt das habe, was ich will, und mhm, konnte dann halt so meinen Weg gehen.
Darf ich fragen, wie viele Ausbildungen du abgebrochen hast oder wie viele du angefangen hast, sagen wir mal so, das klingt ein bisschen netter.
Ich muss mal kurz zählen, also es war eine als Groß- und Außenhandelskaufmann, da hätte ich aber auf dem Internat wohnen bleiben sollen, das war so ein Deal, und da war ich gerade im Outing und habe gesagt, nee, sorry Leute, ich kann, aha, mich nicht outen und im Kloster wohnen, also ich, das wäre halt so völlig irre gewesen.
Ja.
Danach hatte ich dann mal so ein bisschen Einzelhandel, hab da schon mal so Mode-Einzelhandel, mhm, war nicht so ganz, und dann ja, Friseur gab's auch mal, ganz klischeehaft, mhm, und da ging's aber dann einfach aufgrund dessen nicht weiter, weil ich einfach auf die Farben so extrem reagiert habe gesundheitlich sozusagen dann, ja, auf der Schiene. Mhm. Ja, und dann gab es noch mal so eine kleine Phase Rechtsanwaltsfachangestellter, mhm, wo ich gedacht habe, okay, Sekretärin will ich jetzt auch nicht werden.
Ach, das könnte man sich aber vorstellen, irgendwie.
Ja, also, du, ich wäre mit Sicherheit eine super, ich bin die sexy Sekretärin von nebenan. Nein, aber und dann habe ich aber, was ich die ganze Zeit nebenher immer gemacht habe, in der Altenpflege gearbeitet. Da bin ich mal durch ein Praktikum reingerutscht, okay, und das habe ich immer geliebt. Mhm. Also es würde ich auch jetzt jederzeit, könnte ich mir vorstellen, wieder in die Pflege auch zu gehen, so ein bisschen, ja, so nebenher. Mhm. Das war was sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, und am Ende bin ich halt wieder im Einzelhandel gelandet und hatte auch mal eine Zeit lang versucht, mich erst selbstständig zu machen im Bereich Innenausstattung, Einrichtung,
ja,
so beratend, mhm, und habe dann festgestellt, so ja, dafür bist du dann vielleicht doch noch zu jung, zu unerfahren, also sammel erstmal die Erfahrung. Ja, und dann bin ich letztendlich wirklich in die Möbelbranche gegangen, mhm, und dort bin ich dann jetzt halt auch meinen Weg gegangen und bin dann halt der geworden, der ich jetzt auch irgendwie bin. Und konnte da meine beruflichen Erfahrungen letztendlich sammeln. Mhm. Und war dann jetzt aber zum Schluss irgendwann so an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, Einzelhandel ein Leben lang ist halt nicht meins, weil es wird schon immer, okay, krasser. Ja.
Kann ich verstehen. Also ich kenne auch einige Leute, die im Einzelhandel tätig sind, auch bei mir in der Familie und so. Und es ist schon, glaube ich, ein hartes Pflaster irgendwie. Aber das war letztendlich der Job, ne? Du hast ja in Düsseldorf im Einzelhandel gearbeitet, ne? Eben auch in der Möbelbranche, der, genau, dich dann auch nach Düsseldorf gebracht hat, letztendlich, dieser Job, oder?
Also es war so, ich habe ja als erstes nach dem Internat habe ich in Münster gelebt. Mhm. Bin dort bewusst hingezogen, habe mit meiner besten Freundin zusammengelebt und bin da auch dann letztendlich in die Möbelbranche reingerutscht, bei, mhm, Bekannten ins Geschäft. Und für die habe ich dann, weil ich ja gesagt habe, ich habe auch in Osnabrück gearbeitet, die haben, ja, ein Geschäft in Osnabrück eröffnet, bin dann da rüber gegangen und habe das mit aufgebaut sozusagen, habe auch den ganzen, also wirklich so den Umzug das Einrichten des Hauses mitgemacht und, ja, war halt wirklich so dieses Gefühl, man eröffnet mit. Und nach einem Jahr habe ich mich von meinem Freund getrennt und hatte halt die Wahl, weil dann stand die Eröffnung in Düsseldorf an, dass ich nach Düsseldorf gehen kann. Mhm. Und für mich war so, okay, Trennung ist gerade eh am Start, dann will ich eh weg aus Münster, weil zu viel Verbindung letztendlich auch ist, ja, und Neuanfang. Ja. Mhm. Und dann habe ich wirklich innerhalb von 2 Wochen alles geregelt und habe mich verkrümmelt nach, wow, Düsseldorf. Und war halt, also ich bin da halt auch, ne, wenn für mich der Punkt gekommen ist, dass ich sage, nee, keine Lust mehr, dann regel ich dir auch mal. Mhm. Ich bin damals sogar mal kurzfristig in Wiesbaden gewesen. Da habe ich montags morgens im Bett gelegen, habe überlegt, nee, gefällt mir hier gar nicht, mhm, mehr. Dienstags abends war ich wirklich schon mit Sack und Pack in Münster bei meiner Schwester und habe alles schon abgebrochen gehabt, obwohl ich da eine Wohnung und alles hatte. Mhm. Und hab, also wenn bei mir so der Punkt kommt, wo ich sage, nee, keine Lust mehr, mhm, dann zieh's auch schnell durch. Aber, ja, man ist natürlich jetzt nach der ganzen Erfahrung einfach auch ein bisschen weiser und wesentlich reflektierter, mhm, und viel ruhiger. Also ich bin ja jetzt wirklich die letzten, ich sag mal, 5, 6 Jahre habe ich mich halt komplett gesettet und bin jetzt halt, ja, der ich bin, ne? Mhm.
Ja, in Düsseldorf
in
eben.
Düsseldorf.
Auch ein Ort, der, man darf es auch hier in Köln und ab und zu mal sagen, auch ein Ort, der aber schon auch eher zu dir passt, würde man meinen. Wenn man dann so hört, okay, vorher, das war jetzt Bayern, es war Münsterland, dann Thüne, Emsland. So, das ist natürlich alles so ein bisschen, ja, wo man denkt so, okay, ja, als schwuler Mann, gerade so im jungen Alter, ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Umfeld. Ich würde da auch gleich nochmal anknüpfen und mit dir über deinen Coming-out reden. Aber ja, vorher würde ich gerne den Lennart dazu holen, denn der hat uns ja, hat ein bisschen was vorbereitet. Hallo Lennart.
Hi, ich bin noch nicht vom Stuhl gefallen.
Ja, noch nicht. Du hast immer die ganze Zeit schönartig gelauscht und jetzt bist du auch mal dran. Du hast uns nämlich ein paar Spiele mitgebracht und ich übergebe jetzt einfach mal an dich für das erste Spiel mit unserem Gast Lars.
Ja, lieber Lars, wir fangen erstmal an mit einem relativ einfachen Spiel und zwar entweder oder. Also ich stelle zwei Alternativen zur Auswahl und du musst dich entscheiden.
Ach, das sollte ich noch hinbekommen.
Das ist sehr gut. Es ist ja nur der Anfang. Daniel hat ja schon angekündigt, ich rede ein bisschen über dein Outing. Erste Frage, Freunde zuerst oder erst Familie?
Freunde.
Wie war das?
Also bei mir waren es halt wirklich so die besten Freunde, auch auf dem jungen Internat. Und das war super easy. Also bei Freunden ist es überall super gut angenommen worden und ich hatte gar keine Probleme. Da bin ich auch sehr glücklich drum. Ich bin einer der Glücklichen, die sehr wenig schlechte Erfahrungen beim Coming-out hatten.
Okay, da schließt sich die zweite Frage an. Lief es so ab, hör zu, ich bin schwul oder also es könnte sein, dass ich eventuell nicht nur Mädels ganz süß finde?
Nee, da war mir das schon klar, weil da habe ich schon ausprobiert. Also von daher habe ich dann gesagt, so Freunde, hilft alles nix, aber Frauen werden es wohl nicht mehr.
Okay, Stichwort Familie, dritte Frage. Einberufung des Familienrates oder bei Lidl an der Kasse mal eben?
Spontan auf einer Autofahrt zum Flughafen. Also es war bei meinem Vater zumindest, also der hat sowieso als letztes mitbekommen, vorher wussten schon irgendwie so ein paar Tanten, Onkels und ne, die haben es alle sehr locker aufgenommen, da habe ich auch jedes Mal einfach nur so im Telefonat das nebenher rausgehauen und ja, bei meinem Vater, der saß neben mir im Auto nach dem 30. Geburtstag meiner Schwester, ich musste ihn zum Flughafen fahren und er hatte mitbekommen, dass ich mich, zu der Zeit habe ich nämlich noch eine Zeit lang in Ostwestfalen gelebt bei meiner Tante und da hat er mitbekommen, dass ich sehr oft in Münster bin bei jemanden und ich habe halt aber nie gesagt, wo ich bin wirklich und dann fragt er so, ja, sag mal, wo waren deine Perle gestern Abend? Und ich sag so, Vater, darüber müssen wir sprechen. Ich sag, die Perle ist keine Perle. Und das war im Endeffekt dann mein Outing bei Papa und ja, er hat, also obwohl er ein sehr konservativer Typ ist, eigentlich, habe ich gedacht und ich hatte da echt so ein bisschen Panik vor, hat dann auch irgendwie, wir haben kurz Redepause und dann nur so, ja, jeder soll ja machen, was er will und dann ich so, okay, ja, damit war ich dann geoutet.
Daniel wird auf jeden Fall gleich dann noch mehr zu Fragen zu diesem Thema. Haken wir das Auto mal kurz ab. Wenn das erledigt ist, dann kann man sich reinstürzen in Beziehung, beziehungsweise hat es sich ein bisschen überschnitten, auch teilweise mit der ersten Beziehung, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Reden wir über deine aktuelle Beziehung. Wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet mit Nicolas. Exklusiv oder offene Beziehung?
Absolut exklusiv. Also offen bin ich absolut nicht für zu haben.
Sonntagnachmittag bei Schwiegermutter oder lieber kuschelnd im Bett mit Nicolas?
Also da ich eine wirklich tolle Schwiegermutter habe, ist das schwierig. 50-50.
Okay.
Ja, also das ist echt schwierig. Ich liebe meine Schwiegermutter, ich finde sie wirklich sehr toll. Und ja, wir haben immer sehr viel Spaß. Aber auch aufgrund dessen, dass wir jetzt sehr viel unterwegs sind, ist das Kuscheln im Bett mit Nicolas natürlich nochmal so einen kleinen Tacken Premium. Tut mir leid, liebe Schwiegermutter.
Vor dem Kuscheln, wenn ihr was zu essen haben wollt, abends Star-Koch-Pärchen Nicolas und Lars oder doch Lieferando?
Also in den letzten Wochen und Monaten war es wohl eher Lieferando. Ja.
Weil ihr keine Zeit habt zum Kochen.
Ja, und dann ist man auch am Abend so müde und hat nicht so Lust. Aber es geht gerade wieder los, weil wir sind ja beide jetzt wieder so ein bisschen auf diesem Healthy-Trip und ja, jetzt wird wieder mehr gekocht und dann gibt's halt wieder nur Gemüse und so.
Seid ihr Beziehungsindividuen oder wir reden von uns im Wir, weil wir lieben uns und wir machen alles zusammen? Hashtag Nicolas.
I hate it. Nein, aber es ist schon, ja, so ein bisschen geht's in die Richtung. Meine Jungs würden jetzt vom Podcast sofort sagen, ja, sowieso, ist nur noch ein Wir. Ich halte es so ein bisschen in Klammern. Also natürlich, es ist ein sehr starkes Wir und das ist mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass man jetzt nochmal ein bisschen auch mit der Beziehung mehr in der Öffentlichkeit steht. Aber wir können auch gut Dinge alleine machen und das stellt sich jetzt gerade mehr raus, weil jetzt kommt es auch mehr dazu, dass man wieder mehr Ruhe hat und sich halt eben auch um die Freunde kümmern kann.
In Zukunft Hund oder Kinder?
Beides.
Beides.
Ja, also Hund ist schon da. Das ist mein Hund. Und wir haben auf jeden Fall beide den Wunsch, mal Kinder zu haben. Aber damit lassen wir uns mal noch ein bisschen Zeit. Ich möchte noch ein bisschen leben.
Danke dir für diese erste Runde bei dem Spiel Entweder oder. Wir werden gleich noch mal eine Runde spielen. Ich gebe erstmal zurück zu Daniel.
Danke dir.
Ja, vielen Dank. Dankeschön, Lennart, und danke, Lars, für deine Antworten. Und ja, da will ich natürlich nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachhaken. Ne?
Hab also, ich mir doch gedacht.
Also wir haben jetzt einen guten Überblick. Jetzt alle, die es vielleicht auch noch nicht aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen wussten, die wissen jetzt schon mal ein bisschen was, auch über dein Coming Out. Magst du nochmal ganz kurz zu dem Punkt zurückgehen? Du hast gesagt, das war das erste Mal bei Freunden auf dem jungen Internat. Mhm. Wie alt warst du da? Weißt du das noch?
17,
ja. Okay. Und da, das waren dann wirklich enge Freunde, dann also auch andere Jungs, Hetero-Jungs, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Und dann erinnerst du dich noch daran, wo du es zum allerersten Mal dann einen der Freunde gesagt hast, oder waren es direkt mehrere auf einmal?
Nee, ich habe es meinen zwei besten Freunden auf dem Internat erzählt und das auch einzeln. Also das habe ich, und beide völlig cool reagiert. Es war echt nicht, dass irgendjemand gesagt hätte, oder sich distanziert hätte in irgendeiner Art und Weise, so nach dem Motto, ich muss jetzt mit dem Arsch an der Wand herlaufen, gar nicht. Sondern es war einfach wirklich locker und die hatten einfach ein offenes Ohr für mich und genau, da hat man auch jetzt immer ab und an noch Kontakt.
Also, ja, schön. Ja, also dann deutlich eher im Freundeskreis, die Familie war dann erst danach dran. Du hast deine Schwester jetzt schon öfter erwähnt, du hast doch mal zwischenzeitlich bei ihr gewohnt, hattest du schon gesagt. Wie war das bei ihr? Kam das dann auch relativ zeitnah oder war das vielleicht auch eher so, dass sie es dir gesagt hat? So, wie ist da die Geschichte?
Der habe ich es auch einfach ganz locker erzählt, aber da wusste ich auch, dass ich nichts zu befürchten hatte, weil ich bin damit aufgewachsen, dass ihre schwulen Freunde immer bei uns ein- und aus sind und das war gar kein Problem und von daher war sie da auch super locker mit. Da war eher so, ja, die Familie väterlicherseits ein bisschen schwieriger. Die mussten sich, glaube ich, einfach, oder teilweise müssen sie es auch jetzt noch, sich manchmal daran gewöhnen. Okay. Aber du, am Ende sage ich einfach, ich muss mich für niemanden verbiegen, auch nicht für die Familie. Am Ende ist es halt doch nur Blut und ich suche mir meine Familie lieber aus, indem ich halt ja meine Freunde habe. Und meine Freunde sind meine Familie. Jetzt habe ich noch eine ganz tolle Familie dazu bekommen durch Nikolas und fühle mich da auch einfach wirklich wohl und geborgen. Und auch meine Familie hat das jetzt mittlerweile alles schon locker, ne? Aber es ist, glaube ich, eher so das Ding, die kommen halt auch alle vom Land. Ja. Man spricht einfach nicht drüber. Und ich muss dann auch nicht drüber sprechen. Ich bin hellauf begeistert, dass meine 91-jährige Oma da mittlerweile so cool ist. Und sie liebt Nikolas. Und ja, das reicht für mich. Also Oma ist für mich okay. Reicht völlig aus. Ja.
Ja, das klingt ja echt gut. So bei den anderen, wo du gerade sagtest, väterlicherseits, bei dir das schwieriger ist, wie äußert sich das? Ist das dann einfach dieses, man spricht nicht drüber? Oder ist es dann doch mal, dass man auch ab und zu mal, sag ich mal, irgendwas hört, was man nicht so gerne hören will. Wie magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Also am Anfang war es halt so, dass man sich schon distanziert hat, ne? Weil es war dann so, ja, will er jetzt nur Aufmerksamkeit dadurch oder ne, braucht er jetzt irgendwie Fläche und ach ja, ich war halt auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es war halt immer mal ein bisschen schwieriger, aber ja, das ist, glaube ich, wirklich, wie ich schon sage, so dieses Konservative, ne? Die können damit nichts anfangen. Und ich habe natürlich da auch meine coolen Tanten irgendwie, die locker damit umgehen und alles. Also völlig in Ordnung. Aber du merkst einfach, dass das da noch nicht so angekommen ist. Ja. Ne? Und das ist halt das wieder, worum wir kämpfen im Podcast, um zu sagen, eben dahin, aufs Land und überall. Ja. CSDs zum Beispiel müssten auf dem Land stattfinden, anstatt oder zusätzlich viel mehr stattfinden als bei in den Großstädten, wo es eh angekommen ist, ne? Und das sehe ich in dem Beispiel super gut, dass ich einfach sage, okay, seht ihr, da muss es halt ankommen, weil die Leute verstehen es einfach nicht richtig. Aber am Ende muss ich auch sagen, ich hatte zu denen allen nie diesen Draht, wie ich jetzt zum Beispiel zu Mamas Familie hatte. Also meine Tanten mütterlicher Seite sind da viel lockerer mit umgegangen, ne? Also eine Tante, die war halt schon, es war aber witzig gemeint, oder nicht witzig gemeint, aber die war halt irgendwie so überrascht und meinte so, ja, das ist ja jetzt auch nicht wieder sowas wie Krebs oder so. Und ich so, hallo. Sie so, nein, das meine ich auch gar nicht so. Ja. Also halt super witzig, wir haben uns totgelacht. Aber die waren halt total cool damit und da ist man auch überall gerne gesehen. Mhm.
Ne? Ja. Aber kann ich super gut nachvollziehen. Ne? Also ich meine, gerade auch, da wir ja auch aus einer recht ähnlichen Gegend ja auch kommen und ich habe das halt auch bei mir die Erfahrung gemacht. Ich war auch erstmal hier bei meinem Freundeskreis in der Stadt auch draußen damals und danach kamen halt erst die, die man ja eigentlich schon länger kannte, so die Freunde aus der Schulzeit und so. Aber da kam auch teilweise dann so lustige Reaktionen. Da sagt man ja doch lustig eigentlich. Also ich weiß, ein Freund, der sagte dann so, als ich das dann so erzählt hatte, irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist auch irgendwie gerade so ein Trend. So,
das,
ne?
Habe ich auch schon gehört.
Das ist gerade in, ne? Das ist auch einfach so ein Bullshit-Bingo irgendwie, was man da für Antworten bekommt.
Das sind halt, die Leute meinen das oftmals gar nicht so schräg, wie sich's anhört.
Glaube ich auch nicht. Ja.
Das ist einfach Unwissenheit. Mhm. Und das ist der Punkt. Mhm. Unwissenheit sorgt dafür, dass Äußerungen aufkommen, wo du dann zwischendurch immer denkst so, ouch. Aber da habe ich nie was drauf gegeben. Also ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Outing 2 oder 3 Leute, die sich von mir abgewendet haben. Und da kann ich auch ganz klar sagen, um die war es auch nicht schade.
Okay.
Ja, also da habe ich nicht eine Träne nachgeheult und habe einfach nur gedacht, ja, das war auch zu erwarten bei eurem Horizont. Mm. Also, ne?
Okay. Ja, ich verstehe. Naja, gut, ich meine, da muss man halt der ganzen Entwicklung vielleicht auch ein bisschen Zeit geben. Natürlich ist es toll, wenn Leute wie ihr und andere, die da irgendwie aktiv sind in der Szene, auch nach außen hin da immer weiter das befördern. Aber ich denke wirklich, dass man da auch einfach ein bisschen die Zeit im Blick haben muss, dass es sich auch entwickeln muss, auch gerade sowas wie Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die queer, homosexuell sind, wie auch immer, Regenbogenfamilien, wo wir dann auch beim nächsten Punkt werden. Du hast es gerade erwähnt, ihr wollt nicht nur einen Hund auf Dauer, ihr wollt auch Kinder, also ihr könnt euch das zumindest vorstellen, ja. War das immer schon so bei dir, dass du immer schon gesagt hast, so, ja, ich bin zwar schwul, aber das heißt ja nicht, dass ich keine Kinder haben kann, obwohl ja viele da vielleicht erstmal so diesen Gedankengang haben. Wie hat sich das bei dir verfestigt oder ist das erst in letzter Zeit so gekommen, dass du sagst, ja, auf jeden Fall Familie planen?
Es ist bei mir immer ein sehr sprunghaftes Thema gewesen, weil ich immer auf der einen Seite so, ja, fände ich schön, auf der anderen Seite dann wieder so, ja, und viele Einschränkungen. Und grundsätzlich, ich habe mich lange Zeit schwer getan mit dem Gedanken. Mhm. Einfach auch nicht aufs dessen möchte ich ein Kind, sondern ist die Gesellschaft bereit dafür, dass halt eben dann 2 Väter da stehen.
Ja.
Ja. Und da war eher meine Sorge beim Kind, dass das Kind halt irgendwie darunter leiden muss. Mhm. Und das möchte ich halt eben nicht. Und ich glaube aber jetzt, wo man halt auch in einer größeren Stadt lebt, wo man das halt einfach mitbekommt, ist es eben nicht mehr das Thema. Und dadurch hat sich mein Wunsch definitiv einfach gefestigt, dass ich sage, natürlich möchte ich Kinder. Und natürlich festigt sich das auch nochmal dadurch, wenn du jetzt einen Partner hast, wo du einfach dir auch eine Zukunft mit aufbauen willst. Weil als Single denkst du da auch nochmal anders drüber. Weil dann sagst du eben, so, ja, erstmal muss ja der Typ um die Ecke kommen, mit dem du dir das vorstellen kannst. Mhm. Und zack, ist er einfach mal um die Ecke gestolpert und dann stand er da. Und jetzt ist es jemand, wo ich mir einfach auf lange Sicht das vorstellen kann, aber das natürlich jetzt nach der kurzen Zeit noch gar kein Thema ist in dem Sinne.
Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und ist es dann bei dir, sag ich mal, gibt es da schon irgendwie eine Tendenz oder eine gewisse Vorstellung? Hättest du lieber, sag ich mal, eigene Kinder, dass du sagst, dann einer von euch ist der Vater oder würde es auch eher in Richtung Adoption gehen, deiner Vorstellung nach?
Also ich bin dem Thema Adoption sehr offen, weil ich einfach finde, warum soll man noch mehr Kinder in diese Welt setzen, wenn Kinder da sind, die einfach auch die Möglichkeit haben sollten, ein Zuhause, ein liebevolles Zuhause zu bekommen. Aber ich sag mal so, wenn wir, also klar, man albert mal so drüber oder drumherum irgendwie und wenn, dann wäre aber der Wunsch, das, glaube ich, so zu machen, dass man wirklich sich eine Mutter sucht.
Mhm.
Und dann aber wirklich auch von jedem ein Kind.
Ja.
Also, dass man sozusagen trotzdem irgendwie dafür sorgt, dass es in gewisser Weise Geschwister sind. Dann sind es halt Halbgeschwister.
Ja.
Und das wäre so ein Wunschdenken. Aber wie gesagt, das steht halt null zur Debatte gerade.
Ja.
Also,
nee, kann man auch total verstehen. Ja. Also da, wir sprechen auch gleich nochmal ein bisschen mehr über eure Beziehung, die ja auch noch relativ frisch ist, wie ja vielleicht einige auch wissen.
Absolut.
Dazu nochmal ganz kurz. Ich finde das total faszinierend, was du sagst, so mit Halbgeschwistern, weil es ist auch für mich immer so dieses Nonplusultra irgendwie, wenn man halt eigene Kinder haben will als homosexueller Mensch. Neil Patrick Harris und sein Mann, weil die haben ja wirklich Halbzwillinge. Also, ne, das sind wirklich ja die Kinder, die haben quasi, das ist, ne, von jedem der beiden quasi einmal eine Samenspende, wenn man so will, dann bei der Leihmutter. Und die hat dann wirklich diese Kinder als 2-eiige Zwillinge ausgetragen.
Genau.
Finde ich total faszinierend, dass es auch heute auch wirklich möglich ist. Was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es das in deinem Umfeld? Du hast gerade schon über deinen Freundeskreis geredet, ne? Du bist da ja auch so, dass du sagst, so, das ist auch wie meine Familie, viele Freunde für dich. So, ist da irgendjemand in einer Regenbogenfamilie? Hat da irgendjemand Kinder oder hast du da keine Erfahrung?
Also ich kenne so jemanden, der dabei ist, diese Familie gerade aufzubauen, der aber leider viel Pech hatte in der Vergangenheit,
okay,
mit diesen Versuchen,
ja,
letztendlich. Ich weiß gerade aktuell nicht genau, wie der Stand ist. Ob es jetzt schon erfolgreich ist, sage ich mal,
ja,
dass da jetzt gerade die Schwangerschaft am Laufen ist. Aber ich weiß zumindest, dass da jemand ganz, ganz schwer dran arbeitet. Und da wünsche ich auch einfach alles Gute. Aber sonst habe ich leider wirklich noch gar keine Regenbogenfamilien im Umkreis.
Okay.
Und ja, hoffe, dass sich das auch nochmal ändert, weil ich finde es einfach wunderschön.
Sicherlich, ja. Nee. Genau, ich dachte, sonst könnte halt nochmal darüber reden, wie ihr dann auch so da die Erfahrungen sind, weil das auch das, was du angesprochen hattest, wie das ist in der Schule, ne, beim Elternabend und wenn man irgendwo hingeht, ne, dass das halt eben dann zwei Männer oder zwei Frauen sind und nicht eben Mama und Papa.
Also das ist das ist auf jeden Fall auch wichtig, sich da auszutauschen. Was ich interessant war, ich war in der Jury von Mr. Gay Germany Ende letzten Jahres.
Ja.
Und da war auch einer, der hat auch eine Kampagne halt für Regenbogenfamilien gemacht. Mhm. Und das war auch super interessant. Und das ist auch wichtig, das ganze Thema nochmal voranzutreiben. Ich habe, wie gesagt, jetzt nur diesen Anfangsbereich mitbekommen. Im Endeffekt die Produktion, so salopp gesagt.
Ja.
Ne? Also dass das halt ne mit Leihmutterschaft und im Ausland und alles, also genau, das ist aber trotzdem schon mal super interessant, das mitzubekommen. Und so wachsen dann ja auch Ideen für einen selber.
Ja. Absolut, also da in der Richtung auf jeden Fall alles Gute, auch für deinen Bekannten, über den wir gerade gesprochen haben, natürlich nochmal an dieser Stelle. Und da wir gerade so schön in diesen familiären Themen sind und so viel über dich und deine eigene Familie, deine möglicherweise Familienplanung erfahren haben, wollen wir auch da jetzt musikalisch passend anknüpfen. Der zweite Song, den du dir gewünscht hast, das ist Vincent von Sarah Connor.
Ja.
Auch ein Song, der im letzten Jahr auch öffentlich für ein paar Diskussionen gesorgt hat. Du hast dir jetzt aber die Alle-Farben-Version gewünscht, also ein Remix. Das ist das, was wir jetzt hören und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Wir hören uns gleich.
Köln Campus.
Flippig, diese Version war mir jetzt noch nicht so bekannt. Ja, aber schön. Tolle Auswahl und wir sind auch schon tatsächlich in der zweiten Stunde. Wir haben gerade auf die Uhr geguckt und konnten es beide gar nicht glauben irgendwie.
Ja, wirklich.
Und ja, komm jetzt nochmal zu etwas, was auch nochmal ein bisschen aktueller ist. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, du warst letztes Jahr Kandidat bei Prinz Charming.
Ja.
Prinz Charming, die erste schwule Dating-Show. Wie kam das überhaupt dazu? Wie hat sich das ergeben, dass du da wirklich auch jetzt nochmal wirklich nochmal viel mehr in den Fokus der Öffentlichkeit ja auch gerückt bist?
Ich wurde angeschrieben über Instagram. Also die haben mich angeschrieben über Instagram. Vorher habe ich davon erfahren, dass es sowas geben soll.
Mhm.
Und habe dann aber noch so gesagt, so, ja, ich weiß nicht. Und dann kam aber diese Anfrage direkt. Da habe ich halt angefangen drüber nachzudenken, habe halt mit meinen Jungs drüber gesprochen und natürlich habe ich dann gedacht, okay, ach, eigentlich für den Werbeeffekt, für den Podcast ist es ja auch eine schöne Sache und hinzu kommt einfach, ich hasse ja normales Dating, das habe ich auch, glaube ich, in 50 Interviews schon gesagt, dass ich einfach, also das normale Dating, sich irgendwo hinsetzen, einen erzählen und immer dieses Schema F abarbeiten, fand ich halt immer super ätzend und deswegen habe ich gar nicht mehr normal gedatet.
Ja.
Und fand dann einfach den Reiz TV-Dating nochmal ganz interessant und so bin ich da reingekommen.
So bist du da reingekommen und das Ganze ja auch sehr erfolgreich. Wir sagen es einfach mal, du hast am Ende den Prinz Charming ergattert.
Ja.
War dir das, sag ich mal, schon bewusst, bevor da die letzte Krawatte verteilt wurde, das nochmal ganz kurz zum Verständnis, nicht wie beim Bachelor werden Rosen verteilt, sondern Krawatten vom Prinz Charming. Also hastest du vorher schon das im Gefühl oder war es dann wirklich erst in dem Moment für dich klar, wo er es dir dann auch mitgeteilt hat?
Also ich sag mal, nach der ersten Folge hat, glaube ich, jeder gedacht, okay, Lars fliegt raus, weil ich habe mich da ja schön abgeschossen und mir einfach nur hart eingesoffen.
Ja.
Dann kam aber bei mir zumindest darauf folgend relativ schnell ein gutes Gefühl auf und ich hatte nicht so die Sorge, dass ich jetzt irgendwie Wackelkandidat war, aber da ich einfach wusste, wie stark die Konkurrenz gerade jetzt ein Dominik ist, ja, wusste ich natürlich, ich kann mir nicht sicher sein und ich muss halt wirklich auch bis zum letzten Punkt kämpfen und das habe ich auch getan, weil irgendwann war ja mein Kampfmodus an.
Ja.
Bekanntlich gehe ich ja über Leichen. so wurde es ja gesagt und das habe ich ja gesagt.
Ja, hast du selber auch. Ne?
Genau, das habe ich selber so gesagt und es war mir aber auch in dem Zusammenhang einfach wichtig, ne, zu sagen, so ja, Kindergarten ist jetzt vorbei, Freunde, und jetzt wird hier gekämpft und ich habe ja einfach nicht damit gerechnet. Man sieht einfach während dieser Folgen, wie es bei mir auf einmal wirklich so Klick macht und wie aus diesem Spaß auf einmal für mich purer Ernst wurde. Ja. Und ja, da habe ich mich dann echt verguckt.
Ich erinnere mich echt noch an diesen Moment, wo du da auf der Veranda oder auf der Terrasse auch gestanden hast und auch so sagtest so, ich gehe über Leichen. Immer ehrlich und direkt, aber ich gehe über Leichen. Und ich glaube, da wussten dann auch alle, okay, jetzt hat der Vater, wie du ja auch gerne genannt wirst, ne, das nochmal so, der hat jetzt da seinen Hut in den Ring geworfen.
Absolut.
Und ja, ich erinnere mich auch noch sehr schön an die erste Happy Hour, ne? Also das, wo ihr da immer ja abends dann irgendwie frei Sekt, frei Kölsch, frei ich weiß nicht was, also komplett Alkohol erstmal, ne? Ja. Habt ihr euch alle zuschütten dürfen und du hast dich da auch ganz ungeniert mit deinem, ich bin nochmal ganz auf die Sprünge, deinem
Daniel,
dein, genau, ja.
Mein Kumpel.
Dein Freund also aus der Region.
Einer der besten Freunde von Micha, dadurch kenne ich Daniel und dadurch sind wir halt öfters auch mal feiern gegangen. Es ist jetzt kein super enger Freund von mir, aber ich kenne ihn halt durch Micha.
Okay.
Und genau, da haben wir uns ordentlich eingegeben und das Schöne war, alle meine Leute haben gesagt, Lars, trink bitte keinen Alkohol. Mhm. Und ja, Lars kommt ins Haus und sofort die Flöte
direkt
am Hals.
Ja. Ja. Ich glaube aber auch im Nachhinein, also auch was ich so mitbekommen habe von den Leuten, die es auch geschaut haben aus meinem Umfeld und generell, was man so für ein Echo hatte, dass das schon irgendwie sympathisch rüberkam auch. Also ich glaube, dass du da auch direkt schon einige Leute auf deiner Seite hattest. Irgendwie, ich meine, das hat dir natürlich dann in dem Moment nicht geholfen. Das war ja alles voraufgezeichnet. Aber ich glaube, dass das auch für deine Außenwirkung nicht so schlecht gewesen ist. Oder siehst du das anders?
Absolut nicht. Also weil die Leute waren halt schon begeistert. Und ich habe das, also das Feedback hat's mir ja einfach gezeigt. Ja. Ich bin rein und habe wirklich von Anfang an einfach immer gesagt, ich werde sein, wie ich bin. Und das war auch der Tipp, den ich von meinen Leuten mit auf den Weg bekommen habe. Und das habe ich durchgezogen. Ich war einfach ich und dazu gehört einfach auch, dass ich mich auch mal abschieße. Und dann ist es witzig. Und genau, solange das alles im gewissen Rahmen ist, finde ich das auch völlig in Ordnung.
Also man darf auch der sein, der man ist. Weil ich denke, da sind natürlich einige, die das jetzt auch schauen oder die das Format kennen oder die generell so solchen Reality-Geschichten kritisch gegenüberstehen, die so dann auch fragen, so ist das alles wirklich echt? Also das ist wirklich so, dass man da auch, sag ich mal, auch selber Spielraum hat oder ist es dann doch, dass man manchmal dann, ja, du weißt, was ich meine, also dass das dann doch von der Produktion vorgegeben wird.
Genau, viele meinen ja immer, es ist gescriptet oder man wird in irgendwas reingedrängt und ganz ehrlich, selbst wenn wir das jetzt hier erzählen, die Skeptiker, die werden auch danach noch da stehen und sagen, oh, er hat das doch alles vertraglich abgeregelt und sowas, aber nein, es ist einfach gar nicht gescriptet. In dieser Villa, wo wir waren, gibt es keine Kameraleute und nichts, sondern die Kameras sind fest installiert. Wir sind einfach, wie wir sind. Mhm. Und auch meine Aktionen, die ich gerissen habe, zum Beispiel auch der Prank an Nikolas da mal, wo ich auch gesagt habe, ich verlasse jetzt das Haus. Ja, das war alles von mir selber auch inszeniert letztendlich auch, weil ich da ja auch checken wollte, wie sind die Gefühle, wie reagiert er, wenn ich jetzt sage, ich gehe. Ne?
Ja.
Das war ja meine Intention bei diesem Prank einfach nur.
Und raffiniert.
Da sagt dir halt niemand irgendwie, was du tun sollst. Und natürlich sitzt du auch mal in einem Interview und ne, dann werden auch mal Sachen gefragt. Und natürlich versucht man dann auch mal, was aus dir rauszukitzeln. Aber am Ende bist du für dich selbst verantwortlich und du zeigst dich so, wie du bist. Mhm. Und natürlich kann sowas mal durch den Schnitt ein bisschen abgeändert werden. Aber ich kann für mich sagen, größtenteils bin ich mit dem Schnitt völlig zufrieden gewesen.
Ja, ich meine, da gab es ja auch viel, viel Konfliktpotenzial auch bei dir und Alexander, einer der anderen Kandidaten.
Ja.
Das ist ja auch etwas, sage ich mal, was dann auch mit, was auch sehr dramatisch verarbeitet wurde in der Serie. Aber da gab es auch wirklich Streit dann vor Ort.
Absolut. Also ich kann ihn einfach, oder Vorsicht, sonst geht der Hagel wieder auf mich ein. Aber nee, ich finde ihn einfach nach wie vor komisch und werde mit ihm auch mit Sicherheit, also wir werden keine Freunde mehr. Und es gab halt, was man halt leider nicht gesehen hat, es gab halt auch Aussprachen zwischen uns. Wir haben uns zweimal versöhnt, wir hatten auch mal deepere Gespräche. Aber am Ende ist er einfach für mich kein Mensch gewesen, mit dem ich eine Verbindung finde. Und das habe ich ja auch, weil wir kannten uns ja schon vor dem Format. Wir hatten mal was, wo ich in Stuttgart beruflich war. Und das wurde ja da auch thematisiert. Deswegen ist es ja auch kein Geheimnis. Aber das habe ich damals schon festgestellt. Und dass er keine Person ist, mit der ich auf Wellenlänge bin. So.
Mhm. Ja. Mit ihm halt nicht, mit anderen Kandidaten vielleicht schon. Ihr wart ja insgesamt 20 Kandidaten, richtig? Ist da noch irgendwer, mit dem du nach wie vor guten Kontakt hast oder mehrere vielleicht auch?
Also zu wem ich Kontakt habe, Aaron, den kannte ich vorher schon.
Ach, wirklich?
Ja, Aaron kannte ich vorher schon, ja, hier aus Köln vom Feiern und alles.
Okay.
Aber Aaron mag ich auch einfach, er ist ein super offener, lustiger Typ, er ist super intelligent, das muss man ihm auch lassen einfach und das hat er auch gezeigt, finde ich. Daniel sehe ich auch manchmal noch, klar.
Ja, auf jeden Fall.
Und ansonsten eher weniger zu anderen Leuten. Also klar, ich hatte ja auch so diese Connection mit Dominik, aber aus gegebenen Dingen, ne? Also ich, es ist ganz klar, dass ich da natürlich gerade nicht so den Kontakt will, weil ich einfach weiß, dass Nikolas da auf einer Gefühlsebene auch war und dass da einfach Gefühle da waren. Mhm. Er wurde nun mal, oder er hatte nachher die Wahl zwischen uns beiden.
Ja.
Und so gut wir uns auch verstanden haben, wenn ich ihn jetzt sehe, ist es nicht das Problem, aber ich muss mich jetzt nicht gezielt mit ihm treffen.
Klar.
Und braucht es dann auch einfach nicht, weil das gehört für mich dann einfach erstmal aufgeschoben.
Ja, genau. Also Dominik halt so quasi dein größter Konkurrent, kann man sagen, in dem Format.
Zum Finale war es nicht klar.
Ja, der auch, glaube ich, das allererste Date auch mit Nikolas hatte damals, das erste Einzeldate, ne, und auch noch ein zweites Date relativ schnell danach und wo es zwar zwischen den beiden dann auch mal ab und zu, ne, nicht ganz so einfach lief, aber letztendlich ihr beide wart halt im Finale, ne, und dann, klar, kann man natürlich auch verstehen, dass man sagt, das ist jetzt nicht jemand, den man jetzt irgendwie jedes zweite Wochenende zum Essen einlädt oder so.
Nee, eben, kann ich also mir das vorstellen. Brauche ich nicht. Wenn man ihn jetzt auf einer Veranstaltung sieht oder so, dann finde ich das auch alles, finde ich das alles völlig locker und man kann auch mal ab und an schreiben irgendwie, das ist gar kein Problem.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, ich glaube, da ist jeder so, dass er sagen würde, hey, das brauche ich erstmal im Direkt. Also, ne, es sind ja gerade mal, wenn man überlegt, der Dezember vom Finale und sowas, das ist ja auch alles noch nicht so weit entfernt. Und ich sag mal, auch der Dreh, das war ja...
Wann wart ihr da? Weil welcher Monat war das?
August, September.
Ah ja, drei Wochen.
So,
ne?
Genau. Ja. Und ja, da hat man einfach, das ist alles sehr nah, aber ich weiß ja auch, was ich an meinem Partner habe und ich müsste mir jetzt bei Nikolas keine Sorgen machen. Ich habe mich gefestigt mit ihm und wir haben eine gut laufende Beziehung jetzt und von daher, Sorgen sind da nicht, aber ich brauche es einfach gerade noch nicht so.
Okay, ja klar, also dann bleiben wir auch mal ganz kurz bei eurer Beziehung, denn ihr wohnt ja jetzt auch quasi schon zusammen. Also du hast vorhin schon erzählt, ihr habt schon die Wohnung quasi, nur noch nicht bezogen, aber er wohnt gerade sozusagen bei dir. Ja, wie ist es denn so? Also erstmal so grundsätzlich bei euch im Zusammenleben. Ihr seid, glaube ich, auch seitdem relativ viel aufeinander gewesen, so, ne? Oder?
Wir waren nicht wirklich getrennt, muss man sagen.
Ja.
Wir waren ab dem Rückflug Kreta jeden Tag zusammen, jede Nacht. Und wir haben ja uns 2,5 Monate verstecken müssen. Das ist natürlich schon mal die größte Bewährungsprobe.
Ja.
Ich sag immer gerne, wir beiden sagen das gerne, wir haben uns 3-mal kennengelernt. Einmal auf Kreta, einmal in der Versteckphase und jetzt nochmal nach dem Finale im normalen Leben. Mhm. Wenn man zusammen einkaufen geht, wenn man ins Kino geht, das wussten wir ja alles nicht. Wie ist es, wenn man mit Freunden was trinken geht? Das alles hatten wir vorher nicht. Und das haben wir ja gerade mal seit Mitte Dezember, was jetzt kein langer Zeitraum ist. Und davor war es halt hinter verschlossenen Gardinen, getrennt aus dem Haus gehen, mit großem Abstand, damit uns keiner sieht. Das Wichtigste war ja, dass kein Foto entsteht.
Ja.
Ich saß immer hinten im Auto hinter verdunkelten Scheiben oder hatte eine Zeitschrift vorm Gesicht, wenn wir rumgefahren sind. Also wirklich, das musste man ja auch alles mitmachen, ja. Und das war halt auch super wichtig, weil wir wollten natürlich den Fans ja auch nicht den Moment nehmen, ne, vom Finale und die Spannung und alles.
Ja.
Und das haben wir halt super gemeistert. Und wir haben jetzt seine Wohnung in Köln aufgelöst im Januar. Und jetzt leben wir gerade noch in meiner kleinen Wohnung und bekommen zum Glück nächste Woche die Schlüssel für eine neue Wohnung. Und dann geht's komplett rüber. Und dann haben wir mehr Platz und dann wird, glaube ich, auch alles nochmal entspannter. Aber man muss ganz klar sagen, dafür, dass wir jetzt echt schon eine lange Zeit auf so kleinem Raum leben, funktioniert das einfach super. Und ich glaube, so schnell kann uns einfach gar nichts mehr erschüttern, weil die krassesten Sachen haben wir jetzt auch schon durch.
Ja, klar. Ja, ich stelle mir das schon heftig vor. Also es ist ja dann allein auch schon schwierig, sag ich mal, wenn du bei ihm oder er bei dir gewesen ist in dieser Zeit. Das ist ja, also, da muss man ja auch schon damit rechnen, dass jemand dann das allen dokumentiert, vielleicht fotodokumentiert, wenn jemand mal einfach reingeht oder so, ne? Oder rausgeht,
also deswegen,
auch wenn es einzeln ist. Ja.
Einzelfoto wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Ich hätte natürlich auch dadurch, dass wir mit dem Podcast und sonstiges, hätte ich immer damit noch argumentieren können. Aber dennoch war natürlich immer ein gewisses Risiko da. Und da gab es auch schon mal ab und an so die ein oder andere heikle Situation. Oder auch im Treppenhaus, Nachbarn, ne? Also die wussten ja zum Teil auch, dass ich da war irgendwie. Und Nikolas hat es wirklich geschafft, in den 2,5 Monaten nicht einen Nachbarn zu sehen, weil der immer so durchs Treppenhaus gehechtet ist. Oder sich dann irgendwann ist ihm mal wer entgegengekommen, da hat er sich dann an die Briefkästen gestellt und so getan, als wenn er da irgendwie rumfummelt und Schlüssel sucht und mit Kapuze auf und so. Ja, aber es war trotzdem auch eine schöne Zeit. Es war auch irgendwie cool, weil man so eben nicht in der Öffentlichkeit stand mit der Beziehung. Ne? Das war nochmal das Ganze so ein bisschen geschützter, intimer, aber wir sorgen halt auch dafür, dass wir auch weiterhin das Ganze mehr schützen und nicht alles an die Öffentlichkeit weitergeben.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem steht ihr halt in der Öffentlichkeit. Ich meine, ihr seid halt das Siegerpaares eines RTL-Dating-Formats. Jetzt seit Mitte Dezember wissen es eben auch alle. Wie ist das denn so? Ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich auch viel unterwegs, auch für Veranstaltungen, auch im Rahmen von RTL, kann ich mir vorstellen. So, kann man das wirklich genießen oder ist es schon jetzt erstmal krass, dass man da so wirklich so heftig im Mittelpunkt steht überall?
Ich habe halt nicht in dem Ausmaß damit gerechnet, weil ich immer noch dachte, so TV Now ist online und sowas, ne? Und das hat ja doch große Kreise geschlagen. Ich bin froh, dass ich vorher schon den Podcast hatte, dass ich halt schon mal so zumindest so ein bisschen in dieses öffentlichere Leben reinschnuppern durfte und dass ich dadurch Erfahrungen sammeln konnte. Und natürlich, ne, man muss da einfach öffentlich dann auch funktionieren und ne, das kann auch mal anstrengend sein, aber am Ende hat man sich auch den Weg ausgesucht und da wäre ich jetzt scheu und alles, dann hätte ich auch niemals mitgemacht, sondern klar, ich bin bewusst auch reingegangen, weil ich auch weiß, was es mit sich zieht und da bin ich völlig okay mit. Ne? Klar, und wenn ich meine Auszeit brauche, dann nehme ich sie mir und dann ist es mir auch egal, was ansteht. Da kann noch so eine tolle Veranstaltung sein. Wenn ich denke, es ist zu viel oder ich brauche jetzt Ruhe, dann nehme ich mir diese Ruhe.
Und ist das auch so, wenn du, sag ich mal, nehmen wir mal das Beispiel Party, Nachtleben, wie auch immer. Ich meine, wir haben uns ja auch jetzt vor kurzem erst noch auf einer Veranstaltung getroffen, auf einer Party hier in Köln und passiert das da wirklich sehr viel, dass du dann noch angesprochen wirst, dass Leute Fotos machen wollen oder dass du halt einfach angesprochen wirst so auf deine Person oder hält sich das auch noch in Grenzen zurzeit?
Es nimmt eher wieder ab gerade, weil jetzt ist natürlich gerade Prinz Charming nicht mehr so präsent, ist ja jetzt vorbei und das ist ja typisch auch normal für die Medien, ne? Du bist so lange interessant im Endeffekt, wie du auch präsent bist und dann nimmt es natürlich ab, aber klar, man hat immer mal, also wir waren jetzt die Tage zum Beispiel in Salzburg bei meinem Vater zu Besuch und
der ist in Salzburg mittlerweile.
Genau, mittlerweile, genau, nachdem er auch geflüchtet ist, lebt er jetzt sogar in Österreich, in Salzburg und lebt dort super schön auch zwischen den Bergen.
Toll.
Und da waren wir halt zum Beispiel auch essen und da kamen auch Leute einfach an und ne, die waren völlig überrascht und so, ach, ihr hier und ne, was macht ihr denn hier? Und das ist schon cool und ich freue mich wirklich immer auch über die Leute und wir sind da selber auch, ne, wenn jemand sich für ein Foto bedankt, bedanken wir uns genauso dafür, weil wir einfach sagen, hey, das ist auch nicht selbstverständlich und wir freuen uns darüber und solange die Leute halt auch in gewissen Intimsabstand waren und auch so ein bisschen die Privatsphäre akzeptieren, ist das für mich auch völlig in Ordnung.
Ja. Toll. Du, bevor wir jetzt weitermachen mit dem nächsten Lied, ich meine, ich habe noch so viele Themen, über die ich mit dir reden möchte und wir kommen langsam in Richtung Ende. Die zweite Stunde ist jetzt schon etwas angebrochen. Wir spielen jetzt gleich was von Rosenstolz. Peter Plate, der auch Teil von der Band, das ist ja selber auch homosexuell. Was mich nochmal interessieren würde, gibt es für dich jemanden, jemand Homosexuelles oder vielleicht auch generell aus der queeren Szene, der für dich schon, sage ich mal, vielleicht noch relativ früh irgendwie so eine Art Vorbild war oder irgendwie jemand, der dich sehr inspiriert hat oder so? Also wirklich jemand, also ein schwuler Mann oder eine queere Person. Hast du da irgendwen?
Boah, ich hatte nie so ein richtiges Vorbild, ne? Also, nee, nicht wirklich, weil ich habe mich da, aber ich war auch nie so, dass ich mir irgendwie so die großen Vorbilder rausgesucht habe, sondern für mich war einfach das Wichtigste, dass ich meinen Weg finde und das auf die Lars-Art und nicht auf die Art von anderen. Deswegen, ich habe da gar nicht so das direkte Vorbild.
Gibt es denn Leute, so sag ich mal jetzt gerade so aus der Showbranche, die man halt auch so dann früher selber mal im Fernsehen gesehen hat oder irgendwo, an die du dich erinnerst, so die auch irgendwie dann doch präsent waren für dich als Homosexuelle?
Ja, da gab's halt, ne, wenn man jetzt überlegt hier, warum komme ich denn jetzt nicht auf den Namen der Komiker?
Hilf mir doch.
Ja, der.
Ich kann vielleicht kann ich aushelfen.
Habe Kerkeling. Ja, zum klar. Beispiel, ne? Also der, dann, hier, wie hieß denn der von Quatsch Comedy Club?
Das war Thomas Hermanns? Ist das der?
Ja, ich glaube schon. Thomas Hermanns. Der war ja auch offen schwul.
Ja, an den würde ich auch relativ schnell denken, glaube ich.
Genau.
Das war halt so einer der ersten gefühlt, so, ne?
In Deutschland. Ansonsten halt, wenn du hier so ein George Michael oder sowas, ne? Die waren auch immer, also, ne, das ist halt auch mehr dann, wo man sagt, okay, cool, ne? Und einfach offen zu stehen. Ja.
Ja, absolut. Also für mich sind halt auch immer noch Dirk Bach und Hella von Sinnen. Also ich meine Dirk Bach
sowieso, da war ich damals wirklich sehr traurig.
Mega, ja, das hat man nicht mitgefühlt und so Hella von Sinnen, die ja auch bis heute noch so, ja, auch in der Öffentlichkeit steht und immer noch was macht. Ich erinnere mich halt immer dran, dass meine Oma früher immer sagte, wenn die im Fernsehen war, ach guck mal, da ist die schwule Frau. Also ne, das war so, kennt man sich halt nicht so aus. Und die war ja auch immer sehr, sehr, sehr bunt, sehr schillernd irgendwie und sehr auffällig. Und ja, das soweit einfach mal dazu. Aber wir machen jetzt weiter mit Peter Plate und seiner Co-Sängerin. Wir hören Schlampenfieber von Rosenstolz. Ein weiterer Wunsch von Lars.
Köln Campus.
Schlampenfieber von Rosenstolz, schon wieder vorbei, ein wunderbarer Song. Ich muss sagen, ich habe da auch eine persönliche Verbindung, denn meine Eltern waren immer riesengroße Rosenstolz-Fans. Und ich erinnere mich an diesen Urlaub, wo wir wirklich mit dem Auto nach Italien sind, ne? Norditalien, 12 Stunden. Und die CD von Rosenstolz, so irgendwie so ein Best-of, irgendwas, keine Ahnung, Live-Mitschnitt, lief einfach rauf und runter. Ich glaube, ich habe auch dieses Lied wahrscheinlich irgendwie in diesen 12 Stunden 12 Mal gehört. Irgendwie. Das ist dann nochmal gerade meine Story dazu. Kommen wir zurück zu deiner Story und auch zu deiner Love-Story. Ich war da noch nicht ganz durch mit, wie ich gerade gemerkt habe. Und zwar, was mich noch interessiert, ne, wir haben schon drüber gesprochen, ihr seid jetzt auch noch viel unterwegs. So, du hast mir auch vorhin gesagt, so Nikolas, macht doch vielleicht nochmal das ein oder andere für RTL. Wie ist das generell? Seid ihr da jetzt auch eingeplant? Haben die euch auf dem Schirm? Kann man euch vielleicht bald bei Let's Dance sehen oder im Dschungelcamp? Ist da irgendwas in der Planung oder magst du da was zu sagen oder kannst du dazu was sagen?
Nikolas, jetzt kann ich es ja sagen, ist jetzt aktuell bei einer Produktion dabei. Das wurde heute veröffentlicht, ja. Die Ostergeschichte auf RTL.
Okay.
Da kommt, also ist zumindest heute die Presse mit rausgegangen. Mhm. Ansonsten direkt geplant habe ich jetzt zum Beispiel nichts. Ich bin bereit, wenn irgendwas kommt, auf jeden Fall. Aber jetzt irgendwie genauere Planung oder sowas steht nichts an. Aber ich glaube, wenn man einmal so ein bisschen so in diesem RTL-Circle drin ist, dann wird man auch immer mal wieder gefragt. Mhm. Und mein Ziel, Nikolas soll den Weg in Richtung Fernsehen gehen. Das ist, glaube ich, auch einfach so dieser, oder ich weiß ja, das ist einfach sein Wunsch, das wird er auch gerne machen.
Wirklich, cool.
Denke ich schon, dass er da sich auch sehen kann, vor allen Dingen so nach Prinz Charming und sowas.
Ja.
Und ich gehe sowieso erstmal hauptsächlich meinen Weg weiter mit meinen Jungs und meiner eigenen Firma, die ich gerade ja auch erst mit den beiden gegründet habe. Und wenn was kommt, jederzeit gerne, gerade der Dschungel würde mich ja interessieren.
Der Dschungel.
Hätte ich gar kein Problem mit. Aber wie gesagt, ich muss jetzt, also was nicht in Frage kommen würde, wäre jetzt weiterer Trash in dem Sinne wie Sommerhaus oder sowas. Da braucht man nicht meinen, dass wir da kommen.
Okay. Also, eher das Dschungelcamp dann doch.
Dschungelcamp, also, Nikolas wird's niemals machen, das weiß ich. Ich bin da offener und würde sagen, Freunde, wenn er fragt, dann überlege ich es mir nochmal. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich bin da offen, nicht zu trashig werden und dann ist es in Ordnung. Mhm. Auch wenn man beim Dschungelcamp im König des Trashs ist, aber ich finde, es ist irgendwie nochmal was anderes, als wenn ich jetzt da noch diese ganzen anderen Shows abklappern muss.
Ich glaube, dass auch bei dir, ich kann mir das super vorstellen, alleine aus einem Grund, was auch bei vielen anderen in den letzten Staffeln, glaube ich, der Fall war, dass die da auch einfach reingehen, um so ein bestimmtes Thema auch einfach mal reinzubringen. Also die dann ja auch, du hast ja unheimlich viel Airtime, wenn du im Dschungel bist. Na klar ist das immer die Frage, was wird reingeschnitten, aber du kannst ja auch wirklich, wenn du auf irgendwas aufmerksam machen willst, auf irgendwie eine Krankheit oder irgendwie einen gesellschaftlichen Missstand. Und ich glaube, bei dir, man kann sich das super vorstellen, dass du da einfach auch mal über so, ja, wo stehen wir gerade mit Diskriminierung, Homosexualität in Deutschland, irgendwas, dass du ne, sowas auch für dich da auch irgendwie besetzen könntest. Ne?
Absolut. Und natürlich wäre ich halt auf jeden Fall auch wieder der ehrlich Direkte, ne?
Ja,
und darauf hätte ich einfach auch, glaube ich, Lust. Aber natürlich sollte man, wenn man die Chance hat, da auch einfach mal auf gewisse Missstände aufmerksam machen.
Ja, definitiv. Also Nikolas geht vielleicht in Richtung Fernsehen, hatte auch schon so ein bisschen was am Start. Du hast jetzt mit den Jungs deine eigene Firma, du hast gerade schon gesagt, PTO Media, wenn ich das jetzt richtig habe, so spricht man es auch aus.
Ja.
Okay, was magst du ganz kurz erzählen, was macht ihr, was ist da so geplant? Also du hast ja auch deinen alten Job aufgegeben dafür.
Ja, ich bin komplett
raus. Bist jetzt komplett auf dieses Ding
Ich bin ja gerade mal in der zweiten Woche meiner absoluten Selbstständigkeit und es ist auch wirklich alles noch sehr so... Ja, wo bleiben die Sicherheiten? Aber das gehört halt dazu. Und ich finde halt, wenn man einen Wunsch hat und vor allen Dingen seinen Traum jetzt leben kann, dann muss man einfach auch mal ein bisschen Risiko mittragen. Wir sind im Endeffekt eine Produktions- und eine Produktionsfirma und Agentur. Auf der einen Seite Agentur für LGBT-Künstler. Das baut sich aber gerade noch sehr langsam auch auf und ist auch in Ordnung. Wir wollen halt queeren Leuten eine lautere Stimme geben, wollen uns mehr in der Community noch einsetzen. Okay. Und dafür möchten wir diese Agentur halt weiter aufbauen. Mhm. Und auf der anderen Seite produzieren wir halt Videos und Podcasts. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch einen zweiten Podcast, den Abgeschminkt-Podcast. Der wird mit Drag Queens, läuft der. Mhm. Auch super cool, unterhaltsam einfach. Da war ich selber auch wieder mal geflasht, wie gut es dann einfach läuft. Und das ist so unser Ding. Und natürlich so Tourplanungen machen wir halt auch jetzt, wie wir jetzt zum Beispiel auch für unseren Podcast, dass wir dann da, wir gehen ja jetzt auch auf so ein paar Tourtermine. Das ist so unser Ding. Und natürlich kommen jetzt halt mal irgendwie auch so Nebenanfragen für mich rein. Und das nimmt man dann auch so mit.
Ja. Auf jeden Fall, cool. Also danke dafür nochmal für diesen Einblick. Wir machen gerade nochmal weiter mit einem Spiel, denn der Lennart hat ja noch ein bisschen was mitgebracht für uns. Geht's dir noch gut da drüben?
Mir geht's super. Ich habe meine Apfelschorle noch. Das Glas ist ein bisschen leer. Ich könnte gleich nochmal gehen. Aber
toll.
Ja. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, jetzt bist du gerade. Es ist tatsächlich erstmal die zweite Spielrunde vielleicht, weil das Spiel bleibt noch, das, was wir gerade schon gespielt haben, dieses Entweder-Oder-Spiel.
Dann kann ich nicht so viel falsch machen.
Ja, wir haben ganz am Ende noch ein Spiel, wo du viel falsch machen kannst. Also das schon mal.
Das wird super. Da oute ich mich wieder als völlig blöd.
Ach, wer weiß. So schwer ist es auch nicht. Wir machen erstmal weiter mit unserem Entweder-Oder-Spiel. Tinder oder Grindr?
Boah, Grindr eher. Ich war immer Grindr, ja. Aber jetzt nichts mehr.
Jetzt ist alles gelöscht?
Alles.
Oder ganz hinten im versteckten Ordner noch?
Das Witzige ist, ich hab's sogar auf Kreta noch alles gelöscht.
Auf Kreta, okay. Ja. Ich hätte gedacht, so auf dem dritten Bildschirm, so in so einem Ordner Reisen oder so, wo man es gar nicht erwartet.
Genau, so dieses typische Versteckspiel. Nein, ich hab das damals sogar auf Kreta noch direkt gelöscht.
Okay. Jedes Wochenende Schafenstraße oder doch Zähnemuffel?
Das hat sich verändert. Das war ich, ja, bis letztes Jahr war ich, glaube ich, echt, nicht jedes Wochenende, aber war sehr oft Schafenstraße und bin da auch immer noch super gerne. Aber dadurch, dass man jetzt halt auch Ruhe genießen kann und das zu schätzen weiß, glaube ich, bin ich jetzt so eine Mischung aus beiden einfach geworden.
Ich finde das lustig, wie sich das bei dir auch eingebürgert hat, wie bei Daniel und mir wahrscheinlich auch, so dieser Ausdruck, heute gehen wir Schafenstraße. Also nicht mehr heute gehen wir auf die Schafenstraße, sondern einfach heute Schafen.
Stimmt, ja,
Schafen
das
ist dann einfach, genau. Mhm.
Jeder weiß, was gemeint ist. kleines Gedankenspiel, keine Schafenstraße mehr in Köln oder keinen eigenen Podcast mehr? Was dir lieber? Wenn du dich entscheiden müsstest.
Ja, also der Podcast steht bei mir immer an oberster Stelle, also von daher verzichte ich dann auf die Schafenstraße.
Okay. Wenn sie dann doch noch existiert, die Schafenstraße, mit schwulen Freunden auf die Schafenstraße oder lieber mit Heteros?
Gemischt ist immer schön, aber ja, so wie es immer ist, man am Ende landet man eh immer mit seinen schwulen Freunden da.
Mumu oder Iron?
Wirklich die beiden? Das ist doch... Oh wow, dann würde ich, glaube ich, sogar. Scheiß. Also kommt auf die Uhrzeit an. Ich sag mal, 5 Uhr morgens eh schon Hacke dicht, gehe ich in eine Mumu.
Okay. Mumu und Iron scheinen nicht deine Lieblingsclub zu sein. Welcher ist es denn?
Wir sind halt immer, dadurch, dass wir auch unsere erste Show dort hatten, unsere erste Live-Show, im Exile. Und ich find's immer ganz schön, im Exile zu starten, da ein paar Stunden zu bleiben, Spaß zu haben und dann ins Corner zu gehen. Aber mein absolutes Highlight ist einfach, wenn die Terrasse auf ist und die Bühne auf ist und man da richtig abfeiern kann.
Und super, große Überraschung, das wird ja in 2 Tagen der Fall sein, glaube ich.
So schnell schon? Wirklich?
Oder an Karneval?
Die Hennes-Terrasse ist, ja, stimmt.
Oder an Rosenmontag erst.
Karneval.
Ganze Zeit.
Wow.
Das ist ja das Coole an der Schafenstraße. Man kann sich dieses eine Bändchen holen und dann in einen Club rein, 2 Minuten rein, dann wieder raus. In den nächsten, das ist Wahnsinn. Das finden auch immer Freunde, die das nicht so kennen, aus anderen Städten vielleicht sehr beeindruckend, die dann, die so denken, oh, aber dann musst du da wieder Eintritt zahlen und hier wieder ein 10er für den Eintritt und wenn man nur eine halbe Stunde da ist, lohnt sich überhaupt nicht. Das ist das Geile. Einfach rein. Ein Bier, ein Kölsch, dann wieder raus, nächster. Ja, 2 Fragen haben wir noch. Im Kindergarten schon in den ersten Jungen verguckt oder Spätzünder?
Spätzünder.
Wie spät?
Ich habe meine ersten, gemerkt habe ich es irgendwie, würde ich sagen, so ab Ende Grundschule. Da habe ich nämlich mal so ein paar Fummelerfahrungen gehabt in der 4. Klasse.
Gar nicht so spät.
Nee, gar nicht so spät. Aber dann hat es ganz lange gedauert, bis ich mich nochmal daran getraut habe. Und dann hatte ich meinen richtig ersten Sex, ich glaube, wirklich erst mit 17, ja.
Okay. Lady Gaga oder Cher?
Das beantworte ich nicht.
Warum nicht?
Nein, beide sind für mich sehr gute Sängerin, sehr gute Künstler und ich bin großer Lady Gaga sowie auch Cher-Fan. Also von daher, da stelle ich keinen höher.
Daniel, haben wir noch Platz für zwei Musiktitel? Dann müssten wir eigentlich beide spielen.
Noch zwei Musiktitel, Lady Gaga und Cher heute.
Weißt du was, wir spielen einfach gar keinen.
Gar keinen, ja, aber das ist ja auch nicht unbedingt unsere Klangfarbe. Ne? Ich meine, ich liebe es auch total, ich wäre sofort dabei, aber man muss sich ja auch ein bisschen an die Regeln halten.
Das stimmt. Damit zurück zu dir, zu den Regeln halten.
Zurück zu mir, wow, das ging jetzt aber fix. Ja, dann.
Vielen Dank.
Genau.
Gerne, ja. Wir hören uns später nochmal.
Genau, einmal bist du noch dran. Oh, oh. Lars dreht sich wieder rüber zu mir, wunderbar. Ja, da haben wir gerade ein bisschen was erfahren. Lass uns mal ganz kurz beim Karneval bleiben, weil das war auch was ich im Vorfeld noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Feierst du gerne Karneval?
Frag doch meine Leute. Nein,
also ja.
Letztes Jahr habe ich Karneval von wirklich Altweiber-Donnerstag bis zur Nubbelverbrennung am Dienstag gefeiert.
Wow, also jeden Tag.
Und
jeden
danach Tag. Bin ich in ein Koma gefallen und da ging es mir wirklich viele Tage sehr schlecht. Und ich konnte mich zwei Tage wirklich nicht mehr aus dem Bett bewegen, so schlecht ging es mir. Aber ich habe es durchgezogen. Ich wollte halt Nubbelverbrennen mal erleben, das kannte ich noch gar nicht. Habe es auch wieder nicht erlebt, weil ich schon zu voll war. Ja. Und ich glaube, ich war, als der verbrannt wurde, schon wieder auf dem Heimweg.
War das Ganze in Köln oder eher in Düsseldorf?
Da war ich komplett in Köln.
Ja.
Also dieses Jahr hatte ich erst überlegt, ja, mische ich es irgendwie mal. Dieses Jahr gehe ich wirklich nur Rosenmontag los, weil ich bin also definitiv nicht in der Verfassung oder ich habe gar nicht die Lust, die Energie aufzubringen, jetzt wieder 5 Tage oder so am Stück feiern zu gehen, 6 Tage. Und deswegen wird es dieses Jahr mal Rosenmontag nur sein und zwar in Köln, weil da sind wir eingeladen auf einer Tribüne, genau.
An der Tribüne, auch an der Scharfenstraße oder?
Nee, da sind wir relativ zentral am Ring oder so. Mhm. Also ist auf jeden Fall eine größere Tribüne mit vielen Leuten.
Ja. Interessant. Also da wird man euch vielleicht antreffen können, aber dann im Nachhinein möglicherweise auch auf der Scharfenstraße.
Bestimmt.
Ich höre schon so ein bisschen raus, du bist auch, was Schwulfeiern angeht, lieber in Köln unterwegs als in Düsseldorf, ja?
Ja, wir haben ja in Düsseldorf nicht wirklich viel. Es fangen gerade mal wieder so ein paar Partys an und ne, aber die Düsseldorfer sind halt super gut darin, ihre eigenen Partys wieder so schlecht zu reden, dass die sich nicht lange halten. Und das ist auch mit Clubs so. Und deswegen Düsseldorf, also da könnt ihr noch mal ein bisschen was lernen, Freunde. Ihr solltet mal einfach ein bisschen dankbarer sein, wenn was bei uns in der Stadt ist. Aber ich gehe halt echt lieber dann auch in Köln los und deswegen trifft man mich eher hier beim Feiern.
Ja, okay.
Genau, also aber zum Wohnen ist Düsseldorf einfach die schönere Stadt und jetzt werden mich alle wieder hassen.
Ja gut, das sei einfach jetzt mal so dahingestellt.
Das kommentiert er
auch
nicht.
Immer, ja, was heißt das? Nee, ich halte mich zurück.
Okay.
Ich kann mir dich eigentlich auch in Köln super gut vorstellen, muss ich wirklich sagen. Ich hätte auch echt erwartet, ich wusste ja, dass der Nikolas aus Köln kommt und als dann klar war, okay, ihr beide seid jetzt zusammen, hätte ich auch fest damit gerechnet, dass ihr nach Köln geht zusammen und dann
wurde
ich eines Besseren belehrt.
Auch nur aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wir suchen in Köln und in Düsseldorf und da, wo wir als erstes die Wohnung finden, die passt, gehen wir auch hin. Und das war in diesem Fall jetzt einfach wirklich Düsseldorf. Ansonsten wären wir vielleicht auch nach Köln gezogen. Aber ich, also wie gesagt, es ist ja auch nur eine halbe Stunde Fahrt. Es ist jetzt echt kein Stress. Also von daher, ich bin in beiden Städten gerne. Ich fühle mich in beiden Städten wohl. Und genau.
Das überrascht mich jetzt aber auch nicht, dass ihr da in Düsseldorf schneller was gefunden habt, weil der Wohnungsmarkt in Köln
ist, Katastrophe.
Ist echt die Hölle.
Ja. Nee, und ich habe jetzt, also da haben wir jetzt beide wirklich ein super Ding gefunden. Und da werden wir, glaube ich, sehr, sehr glücklich.
Toll, ja. Und die ganzen Home-Stories, die folgen dann noch demnächst, wahrscheinlich beim RTL oder wo auch
immer. Schauen wir doch mal.
Oder vielleicht auch bei Köln Campus. Wir behalten das mal im Auge. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei der Szene bleiben. Ich meine, ihr habt da ja auch schon oft in eurem Podcast drüber geredet. Das wird ja auch mehrmals thematisiert. Es gibt ja auch gerade bei uns in der queeren Szene sehr viel so intern Diskriminierung. Es gibt da ja auch nochmal Unterschiede. Es gibt Minderheiten innerhalb der Szene. Wie ist da so deine Einstellung dazu? Wie siehst du dich selbst innerhalb der Szene? Und was ist so, ja, was ist da deine Wahrnehmung?
Also, da triffst du bei mir ja so einen Nerv. Ich setze mich ja immer wieder ein und sag, ich hasse es, dieses ganze Shaming innerhalb der Szene, dieses ganze Rumgebitsche und diese ganze Intoleranz finde ich einfach nur zum Kotzen.
Ja.
Ich finde es einfach so schwach, dass die eigenen Leute, die die ganze Zeit schreien, sie wollen Toleranz und sie wollen toleriert werden und sie wollen, dass alles normal ist, die schlimmsten sind, was Hate angeht und sonstiges, die so intolerant sind und das ist auch was ich so gerne ändern würde, aber was man, glaube ich, einfach auch nicht rauskriegt, weil dafür sind die alle so verkopft und so sehr darin vernarrt, immer dieses Urteilen, dieses Judgen und mir tut das mittlerweile einfach nur leid, ich kann mich davon nicht mich freisprechen. Ich war früher mit Sicherheit auch so und es wird mir mit Sicherheit auch mal das ein oder andere Mal auch noch passieren, wo ich mich dabei erwische irgendwie. Aber das habe ich komplett abgelegt, weil ich das einfach, ich finde, wir sollten erstmal daran arbeiten, dass wir tolerant sind, damit wir auch diese Toleranz eben fordern können. Und da würde ich mich halt auch gerne, und da setzen wir uns ja auch gerne im Podcast für ein.
Ja. Absolut, also super, super cool auch an dieser Stelle. Also es gibt ja durchaus auch viele Leute, wo ich auch weiß oder wo ich mir auch denke, die sich auch aus solchen Gründen aus der Szene auch fernhalten irgendwie oder sich nicht mit der Szene identifizieren wollen, da nicht ihren Platz haben, so dann ja auch, sag ich mal, ihre Freundeskreise vielleicht anders aufbauen.
Ich verstehe jeden auch auf der einen Seite, der sagt, ich will nicht in der Szene rumhängen. Mhm. Also weil es eben teilweise so schrecklich sein kann. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade so, klar, wir haben jetzt nochmal irgendwie so ein Standing und dann wird man vielleicht auch nochmal anders irgendwie begrüßt in der Szene. Klar, aber ich weiß einfach, wie viele Menschen es auch super schwer haben, da reinzukommen überhaupt. Und Leute, bleibt einfach mal ein bisschen offener.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich persönlich identifiziere mich da auch nicht so. Also ich bin, glaube ich, auch vergleichsweise, nicht gar nicht, aber doch vergleichsweise wenig unterwegs. Ich habe zum Beispiel auch viele heterosexuelle Freunde. Wie ist das bei dir? Fühlst du dich in so heterosexuellen Kreisen wohl? Hast du viele auch Heteromänner als Freunde? Oder wie würdest du das einordnen für dich?
Ich habe jetzt nicht so viele Heteromänner als Freunde, aber das ist einfach dem geschuldet, dass ich halt gar keine Zeit habe für so viel Freizeit. Aha. Und ich ja, wenn ich dann am Arbeiten bin, mit meinen Jungs arbeite, mit denen natürlich auch in der Freizeit was mache, sonst habe ich meine Hetero-Mädels sozusagen, mit denen ich was mache. Aber mir ist es auch am Ende egal. Mir müssen die Leute gefallen und ich muss einfach mit den Leuten Spaß haben. Und solange ich mit den Leuten lachen kann, da ist es mir egal, ob ich jetzt schwul rausgehe, ob ich hetero rausgehe. Ich finde es halt teilweise auch einfach super entspannt, einfach in einen normalen Club zu gehen. Und ich wünsche mir einfach, dass man das irgendwann auch alles nicht mehr so braucht, so dieses Getrennte, sondern wir sind alles Menschen und das muss ausreichen. Und da braucht man keine Unterteilung.
Mhm. Ja. Absolut, ja. Ich habe da allerdings was auch mal gefunden, nochmal in diesem Themenkomplex, wobei ich finde, ihr habt im Podcast bisher wenig über das Thema Heteros, Heten, wie auch immer, gequatscht. Aber ich habe da eine Stelle mal rausgeschnitten. Es war aus der Folge Freundschaft Plus. Ich spiele es jetzt einfach mal gerade an und danach würde ich nochmal gerne darüber quatschen. Hören wir einfach mal rein. Wo habe ich es? Ah ja, hier.
Also bromosexuell, das Wort gibt es schon sehr, sehr lange. Und früher war es tatsächlich so konnotiert, wie du es gerade gesagt hast. Zwei richtig krasse Dudes, eine sehr innige Freundschaft haben, aber auf gar keinen Fall homosexuell sind.
Aber schon auch sexuell.
Aber fassen nein,
nein,
die
nein,
sich
nein,
an?
Nein. Boah, ja. Schade. Nein, wirklich, es geht nur darum, das war quasi damals der Begriff, das ist aber schon ein bisschen her. Jetzt vor 2 Jahren hat die New York Times, eine große Zeitung in Amerika, ich weiß nicht, ob du das weißt, Micha, hat diesen Begriff neu definiert. Und zwar sind bromosexuelle Menschen Freundschaften zwischen einem Heteromann und einem homosexuellen Mann. Also wenn du quasi einen heterosexuellen Typen als Freund hast und
das
ihr...
Das kann nicht gut gehen.
So, und das war jetzt noch Lars aus der Aufnahme. Das nochmal zur Einordnung. Das kann nicht gut gehen. Da hat sich schon mal so ein bisschen was angekündigt. So, also jetzt nochmal nachgefragt. Wie ist es bei dir? Erstmal, gut, über die Freundschaften haben wir gerade schon gesprochen. Sagtest du, ist gerade nicht so viel. Warum bist du da so skeptisch, dass du diese Freundschaft homo, heterosexueller Mann, vielleicht auch so beste Freunde so in der Kombi, dass es nicht klappt?
Ich sehe das gar nicht so kritisch. Also klar, wenn ich es da auch so gesagt habe, aber dennoch weiß ich halt, dass viele Schwule dann immer so dieses Ziel haben, die Hete zu knacken. Also es ist halt, da gibt's ja so einen Wettbewerb, kennst du mit Sicherheit auch, das ist natürlich immer so dieses so, jetzt ist mal Heten knacken, wo ich mir jetzt mal...
Hetenkneten, so kenn ich das.
Hetenkneten, genau, sorry. Ja, Hetenkneten hatte ich noch gar keinen Erfolg mit in meiner Vergangenheit und fand ich zum Beispiel auch nie irgendwie jetzt interessant für mich. Also das war für mich jetzt nichts, wo ich sage, Challenge hier und los geht's. Ich weiß halt nur, dass ich dann, ich kenne einige hetero-schwule Freundschaften und das funktioniert auch super. Mhm. Ne? Wenn ich dann sagst, so das geht doch schief, das ist dann eher so aus den Erfahrungen, die man auch mal gehört hat, wenn dann halt auf einmal der Schwule angefangen hat, doch Gefühle zu entwickeln oder so. Ne? Ja. Dann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, grundsätzlich ist das nicht möglich.
Mhm. Ne? Hast du denn so eine Erfahrung mal gemacht selber?
Ich selber habe die Erfahrung nicht gemacht, weil ich ja, irgendwie habe ich mich nicht in meine Freunde verliebt. Also klar, es gab mit Sicherheit auch schon mal Geschichten in der Vergangenheit, wo man irgendwie mit einem Bekannten sich näher gekommen ist, gerade wenn man jetzt schwul unterwegs war oder mit einem anderen Schwulen. Sowas kann schon passieren. Aber ich hätte mich jetzt niemals in einen meiner Hetero-Bekannten oder so verliebt.
Ne? Okay. Ne. Ja, gut. War mir nur noch mal wichtig, auch mal dieses Thema noch einmal zu beleuchten. Ja. Nee, dann lass uns doch mal einfach einen Sprung machen. Ich würde jetzt auch mal langsam schon mal in Richtung Ende spekulieren. Der CSD war ja schon, bevor er überhaupt stattgefunden hat, Monate vorher jetzt in der Presse. Und zwar ging es da ums Motto, ja, du grinst schon, Einigkeit, Recht, Freiheit. Das Motto hatten die sich überlegt ursprünglich. Erstmal dazu, was war deine Meinung zu dem Motto?
Wie hast du das gesehen? Fand ich völlig okay.
Okay?
Fand ich komplett okay. Und deswegen, ja, ich habe auch die ganze Aufregung nicht so ganz verstanden. Und jetzt wird auch wahrscheinlich dann wieder so ein Hagel auf mich eingehen, aber es ist mir so egal, weil was ist das Scheißproblem an diesem Motto? Weil alle sofort halt wieder mit dem Thema, ne, AfD und sonstigen anfingen und da habe ich einfach gesagt, lasst es uns doch einfach mal so verpacken und es ist doch auch in Ordnung, aber ich weiß genau, in was für ein Wespennest ich da reinsteche und deswegen halte ich mich da auch mit weiteren Äußerungen einfach zurück.
Schade. Schade, nee, also ich kann das auf jeden Fall, ich finde deine Meinung absolut vertretbar, absolut. Also ich hätte von selber auch nie drüber nachgedacht, ich hätte mich auch nie, sag ich mal, angegriffen oder zu wenig repräsentiert gefühlt. Das, was ich mitbekommen habe, es gab ja auch eine Versammlung hier in Köln,
voll,
wo das diskutiert wurde, ich habe Kollegen, die da gewesen sind, das muss richtig aus dem Ruder gelaufen sein. Also da war wirklich keine schöne Diskussionskultur und da gab es wirklich Anfeindungen. Es waren vor allem wohl Minderheiten innerhalb der Community, die sich da, also gar nicht mal so die schwulen Cis-Männer, sondern auch viele transsexuelle Menschen, viele lesbische Frauen, die sich, oder halt Menschen, die nicht nur homosexuell sind, sondern auch vielleicht einen Migrationshintergrund haben, die sich da auch irgendwie nicht repräsentiert gefühlt haben aufgrund der Historie, ne? Weil eben Einigkeit, Recht, Freiheit hat eine gewisse Konnotation historisch gesehen.
Aber es ist doch auch jetzt noch unsere, also ne, es ist ja wirklich nicht der Negativsinn, sondern Einigkeit, Recht, Freiheit beschreibt doch die Worte, die wir fordern.
Ja.
Ja. Und deswegen verstehe ich einfach gar nicht das Problem, weil das Recht, was wir alle haben wollen, oder die Rechte, die wir uns auch erkämpft haben, die Freiheit, die wir haben wollen, ne, das ist doch alles völlig in Ordnung. Und das jetzt nur so aus dem Zusammenhang zu ziehen, finde ich schwierig, muss ich auch sagen, finde ich auch ein bisschen schwach, dass sich das hat wirklich kippen lassen. Ich bin relativ spät in diese Diskussion reingerutscht oder habe das dann relativ spät mitbekommen. Am Ende weiß ich nicht, vielleicht muss man da auch an anderen Stellen einfach nochmal gucken, ob überall immer die richtigen Personen sitzen und da vielleicht nochmal andere Wege gehen. Aber am Ende, wie gesagt, sticht man da eh nur wieder in ein Wespennest und vielleicht brauchst du auch einfach mal bei der ein oder anderen Planungsstelle oder halt Organisation und Gruppierung einfach auch mal frischen Wind. Und dann lässt sich sowas, glaube ich, viel einfacher lösen.
Auf jeden Fall. Ja. Das neue Motto ist jetzt für Menschenrechte. Das wird eben jetzt umgesetzt. Ich muss sagen, richtig anfangen konnte ich mit beiden Mottos nicht. Also ich hatte nichts gegen das alte Motto. Jetzt das neue, aber ich finde irgendwie...
Langweilig.
Ja.
Furztrocken, ja, genau. Langweilig. Ja. Für Menschenrechte. Da hab ich dann wirklich gedacht so, wow, Leute, ihr wart richtig kreativ jetzt. Ne?
Ja.
Also da würde ich mich eher drüber aufregen, weil ich das dann halt schon wieder denke so, oh, wow.
Ja,
ne? Ja,
voll, komplett. Letztes Jahr war halt auch 50 Years of Pride. Ihr wart dabei. Seid ihr nächstes Mal, also dieses Jahr jetzt auch wieder am Start? Oder?
Wir sind in der Planung, aber das ist halt jetzt, ne, so viele Baustellen und wir müssen halt mal gucken, wie sich das alles realisieren lässt.
Ja.
Weil ich man hat natürlich jetzt auch mal Anfragen irgendwie für irgendeinen Wagen und sowas, aber letztendlich bleiben wir da auch trotzdem irgendwo, oder wollen wir natürlich unserer Basis treu bleiben. Und wir hatten letztes Jahr eine Fußtruppe von knapp 300 Leuten.
Ja.
Und das war halt unser Riot of Love, den wir hatten. Und das war so cool, zusammen mit ein paar Drag Queens auch. Und es war eine so geile Stimmung in unserer Truppe. Das war der Wahnsinn.
Ich habe euch auch tatsächlich gesehen. Also wir haben ja hier von Köln Campus auch jedes Jahr einen Wagen beim CSD. Ja. Das er auch nochmal erwähnt an der Stelle. Und wir waren bei der Ausstellung wirklich direkt neben euch. Also da konnte ich schon mal einen Blick erhaschen. Ich war halt Wagenleiter, deswegen hatte ich zig andere Dinge zu tun, als irgendwie zu euch rüber zu gehen und wie viele andere nach einem Foto zu fragen. Aber ihr seid mir aufgefallen. Ich habe es auch bei Social Media alles vorher mitverfolgt und so. Deswegen,
es war echt cool. Also das Einzige, was ich bereue bis heute, war mein Outfit. Also das war wirklich das Peinlichste, was ich jemals anhatte.
Hilf uns noch mal ganz kurz, was hattest du
an? Ein Crop-Top, also bauchfrei und eine rosa-pinke Hotpan gefühlt. Also so eine Short. und es war das grausigste Outfit, weil man muss sich natürlich, wenn man so ein heller Hauttyp ist wie ich, rote Haare und so, ne? Du bist du jetzt auch nicht so entfernt von, kennst du wahrscheinlich.
Absolut, ja.
Und da sollte man nicht unbedingt eine rosa Hose anziehen. Könnte echt übel aussehen.
Man muss sich vor allem die ganze Zeit eincremen an solchen Tagen und aufpassen, wenn du direkt einen Sonnenbrand kriegst.
Das war wirklich peinlich.
Sonnenstich.
Aber ansonsten die Erfahrung mega geil und es war halt echt so, Gänsehautmomente waren dabei.
Ja, also das Motto, wie gesagt, 50 Years of Pride, auch ein bisschen so historisch konnotiert, ne? Weil eben die Stonewall Riots, ne? Warst du mal beim CSD in New York oder beim, es heißt ja nicht CSD in New York, das ist da, wo es herkommt, und da heißt es wirklich Gay Liberation March, so wie es auch immer schon war.
Nee, war ich noch
nie
nicht
dabei gewesen. Okay, nee. Welche CSDs kennst du denn so?
Also, ich kenne ja nur, also wenn ich jetzt, Gott, ich kenne Bielefeld.
Ja. Okay.
Ich kenne Münster.
Ja.
Und ich kenne Düsseldorf, Köln. Ja, und ich glaube, ach, und ja, CSD, aber der in Heiligenhafen, der Beach Pride.
Ja, stimmt.
Und da haben wir auch eine Demonstration gemacht. Und da war es interessant, mal zu erleben. Weil das ist so, in Heiligenhafen, da wird niemand damit rechnen, dass da irgendwie so eine Art CSD stattfindet, dass eine Parade stattfindet. Und da sind wir durch den Ort und da waren halt diese ganzen alten Menschen auch am Rand. Und da hast du einfach mal gemerkt, so, yes, das ist das, was wir eigentlich brauchen. Ne? Da müssen wir raus.
Wie du auch schon sagtest vorhin, das CSD auf dem Dorf wäre mal was man angehen sollte. Muss man halt schauen, wie sich sowas realisieren lässt letztendlich. Voll. Da muss man halt auch natürlich viele Leute von außerhalb aus den Städten dazu holen wahrscheinlich, weil ja doch dann Homosexuelle letztendlich auf dem Land auch nicht so krass repräsentiert sind, auf die Fläche gesehen wie hier. Ne? Ich habe jetzt keine Statistiken auf dem Punkt im Kopf, aber man weiß es ja doch
Köln
irgendwie.
Köln ist ja sowieso nicht vergleichbar. Ja, ne? Machen wir uns nichts vor.
Absolut. Das zieht einfach an, muss man auch sagen. Also ich habe zum Beispiel den CSD in New York City mitbekommen. Ich muss sagen, krass. Also ich war leider ein Jahr zu früh. Letztes Jahr war ja der World Pride. Ja. Das war nochmal eine richtig krasse Nummer. Ich war tatsächlich das Jahr davor dabei. Aber es war trotzdem, es war total, ich hatte auch dann vorher auch das Stonewall kennengelernt und da die Ecke. Das ist alles doch sehr historisch irgendwie wie aufgearbeitet und dann, das war schon toll. Es ist wie Manhattan, musst du dir vorstellen, wie es ist im Zustand wie Köln an Karneval.
Ja.
Aber es sind alles schwule Karnevalisten.
Nee, ne? Absolut. Also ich würde, wenn ich da nochmal die Möglichkeit habe, will ich es auch sehen. Ich will auch super gerne mal nach Amsterdam, weil das ist halt auch so schön da mit den Krachten.
Ja.
Genau, da fährt Mirko fährt da immer hin. Und das würde mich auch auf jeden Fall nochmal interessieren. Aber ich bin halt auch nicht einer von diesen Pride-Touris. Ne?
Ja,
also was ich noch einmal mitgemacht habe, war die Winter Pride auf Gran Canaria.
Ach, guck.
Wo sonst?
Der Insel, ja, schön. Ich habe halt gehört, so Amsterdam, so Holland generell, da sollen die CSDs immer sehr viel familiärer sein. Also ich habe da mal von einer Kollegin auch gehört, die war mal auch, ich glaube auch Amsterdam. Und ich dachte, da laufen halt die Kinder mit Luftballons in Penisform rum.
Ja, das die Holländer sind aber auch immer lockerer, machen wir uns nichts vor, die sind so cool. Ich mag Holland sowieso einfach super gerne.
Ja, super, auf jeden Fall. Bist du öfter mal da? Auch ist ja nicht so weit von hier.
So, ja, ich war früher in Münster, als ich in Münster gelebt habe, war ich noch öfters drüben, weil das hat sich auch immer so angeboten, eben den Zug und so. Hier war ich jetzt schon, ich war schon länger nicht mehr da. Ja, wo das jetzt gerade, wo du es sagst, also.
Hast du wieder Bock, oder?
Nikolas, wir müssen nach Holland.
Mal kurz rüber, Hoffentlich hört er gerade zu, aber er ist wahrscheinlich beschäftigt, ne?
Nee, heute wird er, jetzt wird er gerade beschäftigt sein, aber, super gerne mal wieder rüber. Ich mag es auch einfach da an die See zu fahren und da einfach mal ein paar Tage zu entspannen.
Ja, cool. Ja. Ja, definitiv kann ich super gut verstehen. Also gerade wenn man in der Stadt wohnt, will man ja auch nicht unbedingt dann nur so Städtetrips machen oder so. Man will dann wirklich auch ans Meer oder aufs Land oder irgendwo, wo man halt mal Ruhe hat.
Absolut. Ne? Also jetzt auch wie das letzte Wochenende. Einfach mal nach Salzburg zu meinem Vater. Da kommt man sich zwar vor, wie in die Vergangenheit zurückversetzt zum Teil ne? Wenn du so richtig auf dem Land bist in Österreich, da ist ja gar nichts los. Aber das settet mich halt voll. Und ich habe schon immer in den vergangenen Jahren immer den Kurztrip nach Salzburg dazu genutzt, um mich zu erholen. Ja.
Cool. Ja, stelle ich mir auch super schön vor. Mit Blick auf die Uhr müssen wir da mal gerade aussteigen im Gespräch und geben nochmal rüber an Lennart, denn ein letztes Spiel hat er noch vorbereitet. Ist diesmal ein bisschen was anderes, aber worum genau es da geht, das erklärt er jetzt einfach mal selber.
So ist es. Lars, ich zitiere dich mal aus deinen Prince Charming Zeiten, da hast du gesagt, der Kindergarten ist jetzt vorbei, ist das richtig? Hast
ja,
du
auch schon mal gesagt, ich glaube so die Richtung.
Und es passt auch ganz gut für das nächste Spiel, denn jetzt musst du wirklich mal ran. Ich werde dir jetzt Zitate vorlesen und du musst sagen, von wem diese Zitate sind.
Ach du Scheiße, das werde ich auf jeden Fall verkacken.
Vielleicht ist ja wenigstens eins dabei, was du zuordnen kannst. Ich fange mal mit dem ersten an. Achtung, Zitat. Ich bin schwul und das ist auch gut so.
Klaus Vorbereit.
Sehr gut. Hör mal. Also dafür, dass du gesagt hast, du willst nichts erraten. Ich muss auch sagen, ich habe mit einem leichten Zitat angefangen. Okay, nächstes Zitat. Kann man auch schaffen. Ich war schon immer eine Entertainerin. Schon als kleines Mädchen habe ich mich andauernd in Szene gesetzt. Und im Grunde genommen mache ich das auch heute noch.
Boah. Entertainerin. Ist es eine sehr bekannte Person? Ja,
ja, kann man schon sagen. Schon.
Aber aktuell noch, wirklich aktuell, richtig aktuell?
Ja.
Helene Fischer?
Nee. Vielleicht hilft es dir zu sagen, dass das Zitat ins Deutsche übersetzt wurde.
Lady Gaga.
Sehr gut.
Ja, stimmt. Warum bleibe ich? Ja, durch Klaus Vorbereit war ich direkt einfach mal bei den Deutschen.
Zählt das denn jetzt eigentlich, weil er es erst beim zweiten Versuch erraten hat?
Naja, das zählt. Also
komm, seid mal ein bisschen gnädig. Ne?
Wenn wir bis 8 Uhr keine Lösung haben, dann zählt es. Drittes Zitat. Sensiblere Naturen als ich hätten sich jetzt wahrscheinlich mit dem Föhn in die Badewanne gelegt. Was soll's? Morgen werden sie eine andere Sau durchs Dorf treiben.
Deutscher oder?
Mhm.
Ah ja. Aktuell?
Naja, man kennt die Person auf jeden Fall. Sie ist tatsächlich, der Name ist in dieser Sendung heute schon gefallen.
Hella von Sinn?
Nee.
Okay.
Ich glaube, ich weiß es, aber ich darf ja nicht sagen.
In der Sendung ist die
Person. Ja, tatsächlich schon.
Wow. Wen hatten wir denn?
Hat Lars die Person genannt?
Ja.
Mhm, dann weiß ich es, glaube ich.
Wenn man jetzt noch wüsste, was man selbst erzählt hat, ne? Weißt du, ganz ehrlich. Nee, jetzt habe ich ein Brett vorm Kopf.
Die Person hat letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr, vor anderthalb Jahren, einen sehr erfolgreichen Film rausgebracht. Beziehungsweise es ging in dem Film um die Person.
Ach komm, Lars, es liegt auf der Hand.
Warum bin ich denn jetzt so?
Du hast eventuell sogar gesagt, dass die Person dein Vorbild ist. Stimmt das, Daniel? Es ging so ein bisschen in die Richtung, ne?
Es ging in die Richtung.
Das war das Stichwort Vorbilder, mhm, als es um diese Person ging.
Ist eine männliche Person.
Ja.
Happe Kerkeling.
Sehr gut. Und zwar war das das Zitat nach seinem Zwangsouting. Und dann hat er halt gesagt, andere hätten sich jetzt mit dem Föhn in die Badewanne gelegt. Sau.
Ja, aber das kommt mir nämlich doch bekannt vor. Das Zitat kenne ich auch, aber mhm, ich konnte es wirklich nicht. Aber boah, ja, so. Wir haben es 8 Uhr, Leute, ne?
Nächstes Zitat, 3 haben wir noch. Wenn es sich um Reaktionäre handelt, die irgendwelche schwulen, feindlichen Dinge tun und selber schwul sind, sollte man das ruhig öffentlich machen.
Deutsch oder Ausland?
Deutsch.
Männlich?
Ja.
Jochen Schropp?
Nee, aber der Name fiel tatsächlich auch schon in dieser Sendung.
Oh nee, jetzt geht's aber. Dirk Bach?
Ja. Sehr gut. Auch das ist richtig. Die letzten beiden Zitate kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Namen fielen noch nicht in dieser Sendung. Aber kein Druck. Zitat. In einem Land, in dem die Meinungsfreiheit so ein hohes Gut ist, darf und muss jeder seine Sorgen und seine Ängste äußern können, ohne gleich in die rechte Nazi-Ecke gestellt zu werden. Aber wenn Sie sich rassistisch äußern, dann sind Sie verdammt nochmal ein Rassist.
Boah, das Zitat kenne ich. War das ein Politiker oder war es ein Sänger?
Keins von beiden.
Keins von beiden?
Nee. Wir können auch gerne mal das Geschlecht wechseln.
Also jetzt ist es weiblich.
Mhm.
Aber schon eine Person, die man mit, Entschuldigung,
Schauspieler.
Mit nee. Politik in Verbindung bringt. Ne?
Ja, das stimmt, aber es ist jetzt nicht
Es sagt mir voll was. Es sagt mir absolut. Person des öffentlichen Lebens.
Mhm.
Kein Schauspieler, kein Politiker, kein Sänger.
Mhm.
Haben wir denn dann noch?
Wenn Daniel und ich mal berühmt sind?
Ach, vom Radio, oder Moderatorin.
Ja, genau.
Eine Moderatorin. Anne Will.
Nee.
Wegen aber Politik.
Der Sender ist noch nicht ganz richtig, aber du bist nah dran.
Maischberger.
Nee.
Auch nicht.
Die sind doch beim selben Sender.
Ja, ich dachte trotzdem. Shit.
Hat das Sportstudio auch mal moderiert, falls dir das was hilft?
Oh nee, da bin ich ja ganz schlecht drin, ne?
Ihre aktuelle Sendung, mit der sie bekannt ist, heißt so wie sie.
Was ein Tipp.
Heißt, und die ist beim Privatsender?
Nee,
beim ZDF.
Boah, wer ist denn da noch? Nee, löst
weiß
auf.
Nicht, Lennart, mit Blick auf die Uhr, mach's mal bitte.
Dunja Hayali.
Ach, die hat auch schon mal den Grimme-Preis moderiert, ne? Meine ich.
Das kann sein.
Ist das die dunkelhaarige?
Ja, genau.
Kurze Haare. Mit kurzen Haaren.
Ja,
genau. Aus Berlin. Sorry. Ja, aus Leute, Berlin ihr habt mich einfach gekriegt.
Letztes Zitat. Ich äußere mich zu meiner Homosexualität, weil ich die Diskussion über Homosexualität unter Profisportlern voranbringen möchte.
Unter Profisportlern? War das hier der Fußballer?
Mhm.
Der, wie hieß der noch?
Tja, wenn man das jetzt wüsste.
Hitzitzberger?
Ja. Sehr gut. Hitzitzberger. Thomas Hitzitzberger.
Ja.
So ist es. Hat sich nach seiner aktiven Fußballkarriere geoutet als erster Profifußballer in
auch so schade.
Deutschland.
Erst danach wieder, ne? Aber das ist, also ich kann es voll verstehen. In der Szene, da würde ich mich auch nicht wahrscheinlich so schnell outen, aber da müssen wir halt hinkommen, ne? Da müssen wir hinkommen,
dass es
da kein Problem mehr ist.
Also in der Medienbubble ist es halt, ist es schon relativ einfach, würde ich mal behaupten, aber echt so in so einer Männerdomäne, das ist echt noch
Fußball,
ein Ding.
Du wirst ja so gehatet.
Mhm.
Nee.
Ja
verstehe ich auch. Aber da habe ich auch eine super Kampagne gesehen bei Mr. Gay, der Gewinner. Der hat da die Kampagne ins Leben gerufen, halt für mehr Akzeptanz im Sport, ne?
Mhm. Ja, cool. Ich würde gerne noch ganz kurz, bevor wir jetzt gleich raus müssen, auf etwas eingehen, was auch so ein bisschen dran angelehnt ist. Wir hatten natürlich jetzt viele berühmte Persönlichkeiten und ich würde auch nochmal so bei den Schauspielern ganz gerne bleiben, denn ich würde noch ganz kurz mit dir über Film und Fernsehen reden, weil ich finde, in den letzten Jahren ist da eine Menge passiert, was schwule, was queere Repräsentation angeht. Von daher würde ich gerne mal mit dir drüber reden. Was ist so dein Lieblingsfilm, der so in diese queere Richtung geht und welche Serie? Was sind da deine Favoriten?
Serie fand ich jetzt zum Beispiel Pose mega gut auf Netflix. Ja,
also danke dafür.
Absolut. Ich vergöttere die Serie und seitdem bin ich auch größter Billy Porter Fan.
Mhm.
Absolut. Und ansonsten Film, mein absoluter schwulen Lieblingsfilm ist Prayers for Bobby.
Prayers for Bobby.
Da heule ich jedes Mal wie ein Schlosshund. Mhm. Ja.
Kannst du ganz kurz erklären einmal, ich glaube, das ist ein Film, der nicht ganz so viel bekannt ist, gerade außerhalb der Szene. Ich kenne ihn, ich habe ihn vor kurzem noch gesehen. Was ist da die Thematik? Magst du es ganz kurz zusammenfassen?
Es geht um einen Jungen, der letztendlich ja auch in diesem Outing-Prozess ist und von seiner Familie wird es halt nicht akzeptiert in dem Sinne. Und gerade die Mutter hat extreme Probleme. Und Spoiler, am Ende nimmt der Junge sich das Leben und das Schöne daran ist einfach, dass die Mutter auf einmal merkt, so sie hat richtig Kacke gebaut und dann setzt sie sich halt auch für die Szene ein und das ist wirklich ganz knapp und kurz zusammengefasst.
Ja, aber eben erst auch dann. Ne?
Traumhaft schöner Film und das ist aber so traurig und also da heule ich jedes Mal so los, absolut.
Ja. Voll. Also bei der Serie würde ich dir total zustimmen. Also Pose ist auch eine der besten LGBT-Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Da sind ja auch eher so die transsexuellen Menschen und auch gerade so in der Ballroom-Kultur in New York im Fokus. Und ich finde das total schön aufgearbeitet. Sehr hochwertig auch, die Serie.
Was da auch mal gut war, ich glaube, die lief aber auf Prime, Transparent.
Ja, total.
Auch gute Serie.
Wow. Ja. Auch vier Staffeln über auch einen Vater, der sich, der noch die Angleichung hat machen lassen von Mann zu Frau und dann über ihn und seine Familie und wie die Kinder eben damit, wie die damit zurechtkommen, seine Ex-Frau und super lustig, aber auch super ernst und auch sehr anspruchsvoll und es gibt halt als Abschluss einen Musical-Film, was ich auch genial finde. Also dieser Abschlussfilm, ne, also die wird das auch alles bekannt sein, ja, total geil. Ich muss ja sagen, mich hat auch Queer as Folk sehr stark geprägt, also das ist ja so ein, wirklich so ein Evergreen, so ein, echt so eine uralt schwulen Serie, so ein Vorreiter auch einfach.
Habe ich auch mit 18 damals völlig durchgesuchtet.
Ja, ich war ein bisschen jünger, aber ja,
und auf ich jeden fand's Fall. Mega und im Nachhinein betrachtet wüsste ich schon, welche Rollen man sich da selber so geben könnte, glaube ich. Ja. Also da gab's ja auch die sehr umtriebig waren. Ne? Also das ist ja jetzt vorbei, aber dennoch.
Ja, doch, super Serie auch in meinen Augen. Was Filme angeht, ist mein Lieblingsfilm Call Me By Your Name.
Den kenn ich nicht.
Den kennst du nicht? Doch, den kennst du, Lars.
Worum geht's?
Es ist, aber ganz kurz, wie fasse ich das zusammen? Also, es ist mit, also der Hauptdarsteller, quasi die beiden Hauptfiguren sind in so einer Konstellation. Es ist der Doktorand oder der irgendwie ein Wissenschaftler, der eben zu seinem Doktorvater oder wie auch immer reist, ich bin da gerade nicht so drin, muss ich ganz ehrlich gestehen, nach Italien, da die eben bei seiner Familie besucht in dem Haus, in dem Sommerhaus und sich eben in den Sohn oder der Sohn, die verlieben sich ineinander, der Sohn von diesem Doktor und der ist auch wesentlich jünger eigentlich, also der ist noch mehr so ja, so 17, glaube ich, und er ist halt so ein Mann in den 20ern.
Nee, den kenne ich nicht.
Den kennst du
also
nicht?
Also dann weiß ich ja jetzt, was ich gucken
wow,
muss.
Wow, definitiv. Und ich hab's, wollte es nochmal so erzählen, dass das einfach so auch mein All-Time-Favorite ist, weil ich dazu jetzt auch musikalisch was zu habe. Und damit, lieber Lars, muss ich dich auch leider schon rausschmeißen an dieser Stelle. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Es war ein super interessantes Gespräch mit dir. Ich hoffe, dass auch alle da draußen sehr viel Spaß hatten. Ich bedanke mich auch bei Lennart natürlich.
Gerne.
Für die redaktionelle Unterstützung. Und
für die tollen Spiele.
Ja, total.
Und nein, es war super schön, hier zu sein, mit euch hier zu sein. Es hat super viel Spaß gemacht. Und es war ein super entspanntes Gespräch.
Toll.
So schön waren die Spiele gar nicht.
Schön, dass du das
nein,
auch so...
Also Lennart, das war völlig in Ordnung. Und beim letzten war mir einfach klar, dass ich es einfach...
Ach, 5 von 6 Zitate erraten, ja. Das ist schon nicht schlecht.
Aber okay. Da sehen wir jetzt einfach mal drüber hinweg, würde ich sagen. Es freut mich sehr, dass für dich dieses Gespräch genauso bereichernd war wie für mich und hoffentlich alle anderen da draußen. Ich würde sagen, du kommst einfach nochmal wieder und nächstes Mal bringst du den Nikolas mit oder deine Jungs vom Podcast oder wie auch immer.
Ja, gerne.
Und dann kann man nochmal 2 Stunden andere Themen anreißen, weil ich hätte noch so viel auf dem Zettel gehabt. Aber ich denke, an dieser Stelle sollte man aufhören. Und ich hau euch jetzt noch Love My Way aus Call Me By Your Name rein von dem Psychedelic First. Viel Spaß damit.
Schönen Abend.
Ciao.
Ciao.
www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.